100% Jahresrückblick, 100% Sicherheit, 0% kranke Menschen. Das ist das Motto der heutigen Sendung, der Meerwurztropfen, zu der ich begrüße Jens Berger. Hallo.
Hallo.
Und Roberto Della Puente, hallo. Ach komm, Roberto. Jetzt stell. Ja, wir haben gesagt, wir machen das hier heute jetzt.
Du hast das gesagt, ich bin nur dir zuliebe hier.
Ja, gut, egal. Also, das fängt ja super an. Auf jeden Fall, seid ihr gesund? Geht's euch gut? Infiziert oder nicht? Fallzahl hin oder her?
Prima. Ja, ich wohne hier ja auf dem Lande und hier merkt man von dem Lockdown gar nichts. Das ist faszinierend, also. Alles wie vorher.
Ja, ja. Bist du auch Sigmar Gabriel schon mal über den Weg gelaufen in der Zeit jetzt? Der wohnt doch auch da die Ecke, ne?
Nee, der hat sich isoliert.
Ach, der hat sich isoliert?
Der feiert nur noch im Garten Weihnachtsmarkt. Ja, hat er neulich auch gepostet via Instagram.
Und ja, von seiner, ein kleines Gartenstück vor seiner Sozialwohnung, ja. Glaube ich, irgendwie, ne?
Ja, ja, genau. Ja, ich meine, ja. Wer wirklich leidet unter dem Lockdown, das ist natürlich Sigis Frau. Das ist wirklich hart.
Wieso?
Naja,
ach so, weil er die ganze Zeit zu Hause ist, oder was?
Ganz, ganz genau, ja.
warum habe ich gar keinen Bock auf diesen Rückblick? Es kann ja nur ein Thema geben. Und wir steigen hier ein und es geht schon los. Lockdown und Corona. Und als Krone setzen wir dem auch noch den Gabriel drauf. Mein lieber Mann, das kann ja was werden.
Ja, hast ja recht, Roberto. Wir wollen mal sehen, ob wir deine Laune ein bisschen hochkriegen. Ob wir deine Laune ein bisschen hochkriegen, klingt auch komisch. Naja, ob wir deine Laune ein bisschen verbessern können. Und dementsprechend, genau, wir starten jetzt mit dem Jahresrückblick. Und wie gesagt, 100% Sicherheit, 0% Tote. Das ist ja das, wo wir alle hinwollen. Und ich denke, das schaffen wir im Jahr 2021 auch. Darüber hinaus werden wir natürlich das Virus ausrotten, den Hunger auf der Welt, Krieg und Frieden beenden, Spielplätze für alle. Diese Dinge halt. Aber gut, Jens, ich glaube, wir sind die Einzigen, die uns so ein bisschen vorbereitet haben, weil wir ja Roberto quasi zwingen mussten, überhaupt mitzumachen bei dieser Nummer hier. Wenn er uns zu blöd kommt, kicken wir ihn raus, aber wir fangen jetzt erstmal an und ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem...
Ihr kickt mich raus, erst soll ich dabei sein und dann werde ich rausgeschmissen.
Ja, du musst dich aber schon ein bisschen professionell verhalten, das geht ja so nicht hier. Du kannst dich ja nicht hier wie ein Arsch verhalten.
Typisch Linker ist das, dieser Della Punte.
Ja, die Linken, das ist ja, sowieso noch so ein Ding, ne? Das ist sowieso noch so ein Ding.
Was bitte können wir als Jahresrückblick machen, ohne dass wir das große C bedienen?
Okay, wir können uns zum Beispiel den 2. Januar. Ja, genau. Wir können uns zum Beispiel den 2. Januar 2020 angucken. Und da habe ich hier eine Meldung rausgefunden. Der Konflikt zwischen USA und dem Iran spitzt sich weiter zu. Bei einem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Raketenangriff wird Qasem Soleimani in Bagdad getötet. Er war der Kommandeur der irakischen Al-Quds-Brigaden und einer der wichtigsten Militärs des Iran. Tatsächlich war das ja, das war ja eine standrechtliche Erschießung, würde man sagen. Also Raketung, Erschießung. Und im Prinzip spricht ja kein Mensch mehr drüber, ne?
In der Tat. Das ist ja auch einer für mich, also eigentlich der positive Effekt dieses Jahres. Wir müssen ja auch mal die positiven Sachen rausholen. Ich denke mal, dass dieses Jahr eines der friedlichsten Jahre seit langem war. In Syrien der Krieg, der findet natürlich noch statt, hat noch seine Opfer, aber er hat so längst an Brisanz verloren. Im Iran ist es relativ ruhig, auch wenn es dort zu einzelnen, ja, was du gerade eben gesagt hast, dieser Mordanschlag, die Israelis, der Mossad hat ja neulich auch einen Atomwissenschaftler im Iran umbringen lassen.
Na, das darfst du nicht sagen, sonst bist du Antisemit.
Ach so, ich bin Antisemit. Scheiße, ja, du hast recht. Ja. Nein, aber das muss man ja mal sagen. Also es war ein Jahr ohne große Kriege.
Ja, ehrlich gesagt,
hätte man Anfang des Jahres ja nicht unbedingt gedacht. Ich meine, da kam dann das böse C kam dazwischen, ist schon klar. Aber
du kannst das ruhig aussprechen. So viel Rücksicht auf Roberto müssen wir jetzt hier auch wieder nicht nehmen. Na, der soll sich mal nicht so anstellen.
Da hast du recht, aber was habe ich noch unter anderen sozialen Netzwerken vor allen Dingen im Frühjahr gehört? Der Wahlkampf, Trump wird einen Krieg anzetteln. All das ist nicht passiert. Das muss man doch mal positiv subsumieren, finde ich.
Ja, aber da wollte ich wirklich nachfragen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Weil wie viel Krieg jetzt gerade in Syrien oder im Jemen oder wo auch immer herrscht, hängt ja durchaus auch von unserer Wahrnehmung beziehungsweise von dem ab, was uns transportiert wird über die Medien. Und Fakt ist natürlich, dass die Medien uns in diesem Jahr weniger Krieg transportiert haben als Corona, logischerweise. Aber bedeutet das tatsächlich, dass sich die Situation, das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, dass sich die Situation zum Beispiel in Syrien oder im Jemen beruhigt hat? Also im Jemen zum Beispiel ist das Drama, glaube ich, im Jahr 2020 genauso groß wie 2019, vielleicht sogar noch größer geworden.
Ja, es gab aber keinen neuen Konflikt. Ich meine, man muss ja auch schon mit wenig zufrieden sein. Und ich glaube, das hätte Anfang des Jahres niemand so wirklich vorhergesagt, dass es dieses Jahr zu keinen neuen großen geostrategischen Konflikten kommt. Kriegerischen geostrategischen. Hallo, Roberto.
Was?
Geistig oder
wollte Roberto physisch? Was sagen?
Nö, glaube ich nicht.
Oh, warte mal. Roberto sagt, mich hört man nicht mehr?
Doch, wir hören dich. Wir nehmen dich bloß nicht zur Kenntnis.
Nein, ich höre Roberto wirklich nicht.
Ich höre Roberto.
Ja, liebe Zuhörer, gleich zu Anfang waren wir kurz unterbrochen. Technische Störungen, Houston, wir hatten ein Problem, aber jetzt sind wir wieder da. Und wir haben gerade über die so wunderschönen Themen wie den Krieg und Corona gesprochen. Und Jens hat gerade angemerkt, dass also offensichtlich im Jahr 2020 zumindest kein neuer Konflikt kriegerischer Art angefacht wurde. Und das stimmt, glaube ich, auch. Und Roberto, jetzt sprechen wir mal so über sowas wie Krieg, also nicht Corona. Da kannst du doch vielleicht auch mal was zu sagen, oder?
Wenig. Ich habe das alles schon vergessen. Das ist so lange her. Und es dominiert ja nur noch ein Thema. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was Anfang des Jahres stattfand.
Ja, deswegen sprechen wir ja darüber. Ja.
Also Krieg. Tatsächlich, durchaus habe ich schon den Eindruck, dass es schon einen Konfliktherd gibt seither. Und das ist... Chomsky hat mal gesagt, War against people. Ich glaube, das sehen wir durchaus in der Corona-Krise. Also insofern gibt es schon einen Krieg, den man hier gestartet hat, wenn man das so sagen kann.
Ja, keiner im konventionellen Sinne. Aber wenn du natürlich jetzt über den Krieg gegen die Menschen sprichst, dann sprichst du im Prinzip über Corona und darüber wolltest du gar nicht sprechen. Also total inkonsequent.
Man kann dieses Jahr nicht ohne das behandeln. Das ist das Problem, das ich habe.
Ja gut, egal. Wollen wir mal gucken, was ich hier noch habe an Meldungen. Ich habe hier doch, genau, das ist auch ganz interessant, weil was ja auch dieses Jahr so ein bisschen untergegangen ist, so ähnlich wie abends die Sonne, das war so das ganze Thema Klima. Ne? Am 7. Januar war das nämlich so, vielleicht erinnern sich die Jüngeren, die Älteren, dass es ja in Australien verheerende Buschbrände gegeben hat. Und ich habe hier recherchiert, dass 26 Menschen dem Feuer zum Opfer gefallen sind und sage und schreibe 400 Millionen Tiere. Ehrlich gesagt, hätte ich gar nicht gedacht, dass es in Australien so viele Tiere gibt.
Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Menschen in Australien gibt. Aber,
naja, 26 aber
das sind
doch.
Ja keine Zahlen mit, naja, bitte. Das sind ja keine Zahlen, mit denen man heute noch jemanden schockiert.
Eben, das große C wieder. Allein in Dänemark sind ja mehr Nerze an Corona, an oder mit oder durch Corona gestorben als Menschen auf der ganzen Welt.
Das ist richtig. Und 400 Millionen, also 400 Millionen Tiere sind denen zum Opfer gefallen. 400 Millionen Infektionen, Neuinfektionen haben wir ja jeden Tag schon alleine in den Vereinigten Staaten. Also so.
Warte mal, was war das mit den? Sind ja keine Zahlen. Was war das?
Tom, rette, ich hätte nie geahnt, dass ich das mal zu dir sagen muss, aber Tom, rette mal das Niveau.
Ey, sag mal, das mit den Nerzen, das war aber jetzt ein Spaß, oder?
Nein. Nö, das ist so.
Wie viel Nerze sind in Dänemark? In Dänemark sind Nerze gestorben an oder mit oder durch Corona?
Eigentlich von Menschenhand, wenn man so möchte.
5 oder 15, das weiß ich jetzt gar nicht. Millionen spielt aber auch dann gar keine Rolle mehr. Ja, die mussten alle gekeult werden, wie es so schön heißt.
Wegen Corona?
Weil da die Wahrscheinlichkeit wohl groß ist, dass das Coronavirus bei denen mutiert. Und da hatten sie Schiss vor und deshalb haben sie alle, ja, wenn ich jetzt vergast sagen würde...
Also entsorgt klingt auch nicht schön, ne? Aber
ja. man sagt gekeult, das klingt ja immer gut, ne?
Ja, gekeult.
Kann man daraus noch einen Mantel machen?
Ja, was für eine Verschwendung, ne? Gut, dass du es sagst, aber bestimmt nicht. Die wurden ja, jetzt hatte ich neulich gelesen, jetzt gibt es sogar Grundwasseralarm in einigen dänischen Regionen, weil sie die wohl nicht tief genug verbuddelt haben das oder hab zu tief gelesen, oder an der falschen Stelle. Whatever. Auf jeden Fall, das sind so die Skurrilitäten, über die man sich eigentlich gar keine Gedanken mehr machen muss.
Und dann kommt Tom mit seinen Waldbränden in Australien daher. Als ob es nichts Wichtigeres gäbe.
Ja, also im Januar gab es eigentlich kaum was Wichtigeres. Zumindest dominierten diese Brände die Medien über locker mal, jetzt hätte ich gesagt 2 Monate, aber das stimmt nicht. Ich würde mal sagen ungefähr bis zum 28. Januar. Denn am 28. Januar...
Das Bild für mich des Jahres war, als Greta zum ersten Mal eine Maske trug. Da wusste ich sofort, jetzt ist das Thema tot.
Das habe ich auch gar nicht. Das habe ich auch gar nicht mitbekommen.
Greta,
das ist. Ach, Bob Roberto.
Habe ich schon vergessen.
Richtig. Ja, sie hat ja da aufgerufen, dass man den Protest jetzt ins Internet verlegt. Das finde ich ja besonders drollig.
Das Internet ist doch die Sache, wo wir unsere Podcasts machen, die kein Mensch hört, oder?
Es ist so wie die Stadt Berlin. Ja, dieses Jahr Silvester findet statt, die feiern aber online.
sag mal, da habe ich vor kurzem gelesen, da war ich mir gar nicht sicher, ob das eine Satire oder ernst gemeint war, dass irgendjemand den Vorschlag gemacht hatte, es gibt ja jetzt Böllerverbot und deswegen solle man zu Hause das Licht an- und ausschalten. Habt ihr das auch gelesen?
Das habe ich auch gelesen. Ja.
Dann steht der Vater, oder nee, die Mutter muss das machen. Die Mutter steht dann im Türrahmen und macht immer so klick, 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 klick und macht das Licht an und aus irgendwie. Also.
Das sind Vorschläge von Leuten, die bei sich selbst schon das Licht ausgeknipst haben.
Also, habt ihr auch gelesen. War also ein ernst gemeint, war jetzt nicht Postillon oder so, ne?
Das kann man heute ja nicht mehr unterscheiden, also.
Satire gibt's nicht mehr. Satire ist die Realität. Also, ja.
Ja, Satire gibt's nicht mehr. Da würde ich ganz gerne mal einen ganz kurzen Ausflug machen. Speziell die deutsche linke Satire, das deutsche Kabarett, das hat mich ja so auf fast ganzer Linie enttäuscht. Oder wütend gemacht teilweise schon. Also dieses Duckmäusertum. Also im Prinzip ist es schon fast egal, ob du dir im Moment eine Satiresendung anguckst oder einen Artikel in der Frankfurter Rundschau oder allgemein liest oder so. Das tut sich nicht viel. Oder Sarah Bosetti oder Bonetti oder wie sie heißt anguckt. Ach, das ist so eine, was ist das? Was ist Sarah Bonetti? Das ist so eine.
Comedian.
Ja, Comedian, Hofbericht, Comedian, irgendwie. Die versucht noch ein bisschen intellektuell ist auch falsch, aber sie versucht, ich weiß nicht, was sie versucht, aber vor kurzem hat sie so einen 1,5-Minuten-Clip gemacht, da hat sie schon mal darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich bei den Impfungen, wenn die dann losgehen, heftige Nebenwirkungen geben kann und dass dann die Kritiker das Ganze politisieren würden. Da dachte ich auch, sag mal, geht's noch? Also jetzt darf man nicht mal mehr über Nebenwirkungen sprechen, weil man dann jemand ist, der das Thema politisiert.
Dann mache ich einfach das Licht aus und an.
Ja, mach das Licht aus und an, genau. Wisst ihr übrigens, wir können ja sowieso nicht um das Thema rum.
Eine Kiste mit Batterien zurückgelegt.
Eine Batterien? Warum?
Batterien. Was meinst du, wie geil das ist, wenn du die in so ein Lagerfeuer reinschmeißt? Das ist besser als jeder und meines Wissens erlaubt.
Die Landjugend wieder, die Landjugend. Immer eine
Früher haben wir Böller in Colaflaschen gesteckt, das war auch nicht so nett, aber Batterien ins Lagerfeuer, ja gut, okay. Ja, ich weiß nicht, im Harz macht man das vielleicht so.
Also.
Ja,
ich meine, das Korrektiv Greta ist ja nicht mehr da, jetzt kann ich ja wieder die Sau rauslassen, also.
Ja, aber ich werde dagegen protestieren, und zwar im Internet.
Ja, und zwar aber nur als Audio, nicht als Video. Video mag Roberto nicht so gerne. Er protestiert also nur in Audioformat.
Es gibt Menschen, die können sich zeigen, das seid ihr beide. Es gibt Menschen, die zeigen sich nicht, damit die anderen nicht verneidert lassen.
Wisst ihr übrigens, wann es den ersten Fall von Corona, wann der bestätigt wurde in Deutschland?
19. Januar die Kante rum, kann das sein?
Ein bisschen später. Können die Zuhörer mal mitraten jetzt? Lassen wir sie doch mal eine halbe Stunde raten. Nee, ich verrate es jetzt gleich. Und zwar am 28. Januar.
28. Januar.
Okay. Ja, Ja. Und da passierte dann eigentlich erstmal noch gar nicht so viel, denn am 5. Februar zum Beispiel, da ging es im Thüringer Landtag ab, da wurde der neue Ministerpräsident gewählt. Und das wisst ihr wahrscheinlich auch noch, da ist man ja davon ausgegangen, dass Bodo Ramelow wiedergewählt wird. Und dann hat im dritten Wahlgang die AfD ihren eigenen Kandidaten fallen lassen, die CDU dann auch, und haben den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich gewählt. Und der hat die Wahl ja auch noch angenommen, und später ist er dann wieder zurückgetreten, weil das alle ja ganz doll geschimpft haben. Und so war das.
Das stimmt, das war so.
Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ne?
Das ist, nein, tatsächlich sind es so Sachen, ich kann mich erinnern, dass da was war, aber das, was danach kam, überlagerte alles so sehr, dass ich mich kaum noch, tatsächlich, das ist jetzt kein Witz, ich kann mich kaum noch an Sachen erinnern, die davor waren.
Es ist, weil du dich nur auch so selektiv damit beschäftigst, ne? Du schaffst es nicht, über den Tellerrand mal hinauszublicken. Das ist halt der Unterschied zwischen dir und Leuten wie Tom und mir.
Ja, allerdings muss ich Roberto da in Schutz nehmen, denn ich habe ja nun, ich meine, eigentlich war ja die Hausaufgabe, dass jeder von uns sich ein bisschen vorbereitet. Ich bin, glaube ich, aber der Einzige gewesen, der es gemacht hat. Und wenn ich das nicht
getan... Du hast ja auch am meisten Zeit.
Ja, ja, ich habe Zeit ohne Ende, genau. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, ehrlich gesagt, hätte ich mich an die Dinge, die ich bisher jetzt hier genannt, vorgetragen habe, weil ich sie ja recherchiert habe vorher, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr dran erinnert. Aber die Bodo Ramelow-Geschichte, eigentlich ist es schon ganz interessant. Bodo Ramelow.
Ach, Bodo, ich habe Bruder Ramelow verstanden.
Nein, nicht Bruder. Diese Ramelow-Geschichte, es ist eigentlich schon... Ja, man fragt sich wirklich so, was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Ende 2020 kann man tatsächlich, oder muss man eigentlich sagen, ja, diese ganzen Dinge, die da irgendwie bis Februar, März passiert sind, sind im Prinzip komplett irrelevant, ne?
Ja, also ich sehe es so, Jens sieht es wahrscheinlich wieder völlig anders, muss er ja, weil wenn ich es so sehe, muss er es anders sehen, aber
musst du erst mal sagen, wie du siehst, damit ich wissen kann, was ich anders sehe.
Ich sehe es so.
Naja, Ich sehe es nicht so.
Relevant, irrelevant. Nee, relevant,
irrelevant. Ich weiß nicht, ob es irrelevant ist. Ich glaube einfach, dass zu viel danach war. Und auch, es war ja ein Dauerbombardement an neuesten Meldungen zum Thema Corona. Am Anfang waren wir ja alle noch sehr unbedarft, Jens auch. Das stelle ich einfach mal so fest. Ich war es auch. Ich wusste auch nicht genau, wie man sich da orientieren soll. Jens hat sich da auch mit den Nachdenkseiten schon sehr verändert und wurde dann auch wesentlich kritischer. Aber natürlich kann man das keinem zum Vorwurf machen, weil man wusste am Anfang nicht, wo es hingeht und was da passiert. Aber da ist so viel passiert im Verlauf der letzten Monate, dass ich tatsächlich diese Themen, die du jetzt angesprochen hast, völlig verdrängt habe. Ich weiß, dass da was war. Kemmerich sagt mir was. Aber es ist einfach nicht mehr wichtig im Nachhinein.
Ja, da hat doch damals, ich meine, das war ein Skandal damals, das würde heute keine Sau mehr interessieren. Da hat doch die Stellvertreterin von Ramelow hat, glaube ich, dann dem Kemmerich noch den Blumenstrauß vor die Füße geworfen, statt ihm zu gratulieren.
An solche Sachen erinnere ich mich
genau.
Schon. Dafür wird sie jetzt linken Vorsitzende. Das war ein sehr folgenschwerer Blumenwurf.
Echt, wird die Linken Vorsitzende oder was, wie
ja,
jetzt?
Ja, wird Parteivorsitzende, Co-Vorsitzende.
Ach was, neben wem?
Ja, neben der,
ach so,
Janine,
diese,
Janine Wissler.
Ach, Janine Wissler. Und,
Jens, wir haben das entschieden, die Ministerpräsidentenkonferenz. Nein, man muss ja fragen, in Deutschland entscheidet ja alles nur noch die Ministerpräsidentenkonferenz.
Nee, das hat Drosten entschieden.
Ah ja, okay, das verstehe ich.
Gemeinsam mit Söder und Lauterbach. Lauterbach, ja. Ja, dann können wir eigentlich auch noch mal ganz kurz über die Impfpflicht sprechen, finde ich.
Das ist jetzt ein Themenwechsel.
Nee, das ist, wieso Impfpflicht gehört doch eigentlich
zu FDP und Thüringen?
Ach so, ja, wir können auch über die FDP und Thüringen sprechen.
Nein, wenn
Ich wollte das jetzt nur nicht so ausbreiten, sondern ich habe ja eher Schlagzahlen. Nee,
aber nur ganz kurz, um das Thema da abzuschließen, weil da war die FDP ja einen absoluten Popularitätstief zu diesem Moment. Und ja, durch ihre kritische Position zu Corona hat sie es ja eigentlich kunstvoll geschafft, diese Scharte auszuwetzen. Also zumindest der FDP kam Corona jetzt gar nicht so ungelegen.
Naja, Corona selbst wohl nicht, aber sie hat natürlich profitiert von der kritischen Haltung. Und da muss man ja auch ganz klar sagen, ich meine, ich teile mittlerweile Artikel von Boris Reitschuster und hier, wie heißt ja, der andere Fleischhauer. Fleischhauer, weil letztlich...
Das ist unentschuldbar.
Ja, normalerweise, vor einem Jahr hätte ich das auch noch gesagt, aber inzwischen muss ich feststellen...
Sag ich heute noch.
Ja, ich nicht, weil die beiden Texte, die ich geteilt habe von den Jungs, das waren die einzig kritischen Texte zu dem jeweiligen Thema, die großartig zu vernehmen waren. Und die Tatsache, dass jetzt die FDP und eben auch Kubicki mit seinem neuen Buch, hattest du nicht mit dem sogar gesprochen? Oder nee, Albrecht war das, glaube ich. Albrecht
hat mit ihm gesprochen, ja.
Genau, mit dem neuen Buch von wegen Meinungsfreiheit und so. Ich meine, das sind Themen, die uns jetzt seit einem guten Dreivierteljahr wirklich beschäftigen müssen, sage ich jetzt mal so. Was wir da erleben, das ist ja, das sind drastische Entwicklungen und drastische Schritte. Und diejenigen, die wirklich dem gegenüber sich kritisch verhalten, das sind nicht die üblichen Verdächtigen, von denen man es erwartet hätte, sondern das sind dann eben die Reitschusters und die FDP und Kubicki und völlig unabhängig davon, wie man sonst politisch zu denen steht oder auch wie die zu uns stehen, ja, sag ich jetzt mal so.
Ich habe aber jetzt arge Bauchschmerzen, wenn du jetzt Kubicki und Reitschuster jetzt in einen Topf wirfst. Also.
Es geht nur um die Kritik an der Corona-Politik.
Ja.
Rein monothematisch kann ich das vertreten, ja.
Na, dann ist ja gut.
Ihr nicht, oder wie?
Was bist du denn jetzt so bitchig, Jens?
Ich bin doch nicht bitchig. Ich kann bloß Toms Begeisterung für so eine Typen wie Reitschuster nicht.
Er ist doch gar nicht begeistert, aber ich
ja, finde... Klar ist er begeistert.
Also Fleischhauer hat in
Nein,
den letzten
nicht.
Monaten und in den letzten Monaten hat,
bist
hat
doch.
Fleischhauer, und zwar schon vor Corona, durchaus Texte geschrieben, die nicht schlecht waren.
Wir reden von Reitschuster und nicht von Fleischhauer. Dass Fleischhauer hin und wieder mal ganz gute Sachen schreibt, das ist ja bekannt, aber Reitschuster doch nicht, ich bitte euch.
Wieso, wie kommst du darauf?
Du weißt doch ganz genau, so ziemlich viele Sachen, die du auch auf Facebook mal von Reitschuster verlinkst, die sind in Details, sind sie dann grottig falsch, die sind schlecht recherchiert, sind Fake News teilweise. Er ist dagegen, das ist richtig, aber das allein ist doch nun kein Qualitätsmerkmal, nur dagegen zu sein.
Also soweit ich mich erinnern kann, habe ich einen Text von Reitschuster auf Facebook geteilt.
Der war scheiße.
Nee, der war nicht scheiße. Im Gegenteil. Der hat offengelegt, dass bei Anne Will so ein Intensivmedizinerchef irgendwie Bullshit vor sich hin geredet hat. Und zwar ganz bewusst. Das fand ich überhaupt nicht scheiße, dass er das aufgedeckt hat. Das nur mal am Rande.
Das ist hier zu viel klein-klein. Ich kann mich da noch andere Sachen erinnern, aber ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, Jens, wir teilen
ja, weißt du,
dann auch mal wieder einen Text von dir. Dann brauchst du beleidigt sein.
Die lese ich ja sogar vor, das ist ja auch überhaupt kein Problem.
Ja,
nein, ich meine, wie gesagt, also um es doch mal klar deutlich zu machen, jedenfalls diejenigen, von denen man eigentlich, unabhängig davon, wer es jetzt macht oder nicht macht, von denen man eigentlich kritische Haltungen erwartet hätte, zum Beispiel die Linkspartei, da sehe ich das so gut wie gar nicht.
Oder das Kabarett, das du gerade eben nanntest.
Oder auch das Kabarett.
Da bin ich wiederum voll bei dir, ja.
Ja. Und wenn man da nach Alternativen suchen muss und die ausgerechnet in den Ecken entdeckt, zumindest teilweise entdeckt, die ich jetzt eben beschrieben habe, dann ist sowieso schon was ganz im Argen.
Ja, absolut.
Okay, dann können wir uns ja darauf einigen.
Ja, einigen wir uns doch einfach darauf. Wir haben noch ein ganzes Jahr vor uns.
Ja, 1. März. 1. März. Seit 1. März gilt in Deutschland die Impfpflicht.
Gegen Masern oder was?
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Ja, ich hatte als Kind Masern gehabt. Ich bin da, glaube ich, von befreit.
Ich muss nicht.
Wieso nicht?
Wieso?
Ich habe mich. Was?
Ja, wieso musst du nicht?
Weil ich eine chronische Erkrankung habe und keine Lebendimpfstoffe verabreicht bekommen
darf. Ach so, okay. Ja, ich hatte auch die Masern, also von daher. Aber nichtsdestotrotz, mich hat überhaupt keiner angesprochen seit 1. März. Wie läuft denn das mit so einer
Kindern, ne?
Mal ganz praktisch gefragt, wie läuft denn das mit so einer Impfpflicht? Wenn mal angenommen, das ja, wie geht denn das jetzt? Wir hätten jetzt
die U4,
U5, U2 und so.
Meinst du für Masern oder?
Ja, überhaupt so.
Ja, genau.
Ich meine, eine Impfpflicht muss ja irgendwie durchgesetzt werden. Und wenn keiner davon weiß, hier in meiner Stadt hat es vor kurzem eine Bombenentschärfung gegeben.
Das wird doch über die Kindergärten und Schulen.
Ja.
Ja. Und du hast nichts davon gewusst.
Nee.
Was hat es da gegeben?
Eine Bombenentschärfung. Das ist ja auch nichts passiert. Aber das ist ja wie mit der Impfpflicht.
Ich komme nicht mit. Impfpflicht und Bombenentschärfung? Ja.
Nein, ich meine, ich wusste nichts von der Bombenentschärfung. Und wenn man jetzt von der Impfpflicht nichts weiß, oder mal angenommen, wir hätten jetzt eine Impfpflicht, sagen wir mal, gegen Corona. So ganz hypothetisch. Ganz hypothetisch.
Ja. Du weißt nichts davon.
Ja, wie wird das durchgesetzt?
Ja, wenn du nichts...
Ja, das können wir dir nicht sagen, weil es ja hypothetisch ist.
Habt ihr keine Idee,
oder was? Daher können wir auch die hypothetische Gesetzgebung nicht kennen.
Naja, ich denke, das läuft über die Arbeitgeber.
Ja, es hat ja nicht jeder einen Arbeitgeber.
Also die werden halt quasi, dann läuft es über soziale Kontrolle. Also da wird so lang Druck aufgebaut auf den Mitmenschen, bis jeder bereit ist, sich impfen zu lassen. Darauf läuft es im Wesentlichen hinaus. Wieso? Ach, bei euch im Harz gibt's das nicht, oder?
Ja, im Harz gibt es zumindest nicht, dass mein Nachbar weiß, ob ich geimpft bin oder nicht.
Ja gut, sagen wir mal so, wenn du natürlich an Silvester die Batterien ins Feuer schmeißt, dann finde ich mal, und du stehst zu nah dran, dann wirst du keine Impfpflicht nächstes Jahr mehr brauchen. Ja? Gehe ich davon aus.
Ah, kommt immer darauf an, wie viele Batterien und ob große oder kleine.
Lass uns mal das Thema wechseln. Das Batteriethema ist toll, aber jetzt hier nicht das Impfpflichtthema, das ist mir jetzt so ein bisschen von den Haaren herbeigezogen.
Ja gut, okay, dann nehmen wir ein anderes Thema. Mach doch auch mal einen Themenvorschlag hier. Bin ich hier der Themenkasper oder was?
Dann mache ich mal was. Die Europameisterschaft ist ausgefallen. Warum wohl, werde ich nicht erwähnen, aber sie ist ausgefallen. Und tatsächlich kann man sagen, die Fußballwelt hat sich massiv verändert. Naja, so massiv auch nicht. Der FC Bayern ist, glaube ich, zum 8. Mal Meister geworden oder zum 9. Mal. Oder?
Nee, zum 8. Mal, glaube ich.
Das 11. Mal?
Nee, ich glaube zum 8. Mal, ja.
Ja, das ist die andere große Seuche, die wir haben in diesem Land, der FC Bayern. leider. Und man dachte am Anfang, der Fußball schrumpft sich gesund. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das passieren wird. Die Großen werden größer werden. Viele kleine Vereine werden verschwinden im Laufe der Zeit. FC Schalke zum Beispiel. Also ich glaube, es wird sich wohl kaum was ändern. Ich bin aber ziemlich sicher, dass die Europameisterschaft nächstes Jahr auch nicht stattfindet.
Genau.
Ich finde es sehr lustig, dass in Großbritannien die Einkommensmillionäre dort, dass die unter den Schutzschirm der Corona-Maßnahmen der dortigen Regierung gefallen sind.
Die Millionäre aus dem Fußball?
Ja, klar.
Das habe ich gar nicht gelesen, ehrlich.
Ja, doch.
Die Regierung, wie gibt's denn das?
Ja, so wie bei uns halt Kurzarbeitergeld im Grunde haben.
Ja. Das ist doch nicht dein Ernst.
Es ist mein Ernst, kannst du alles nachlesen. Nann hat recherchiert von Boris Reitschuster.
Hast du bei Reitschuster gelesen, was? Ja,
genau. Nee, das war Feldenkirchen wahrscheinlich. Ja, aber das, ich meine, ohne Scheiß jetzt, ich habe tatsächlich, als dann die Geisterspiele anfingen, also dieser Begriff Geisterspiel ist ja schon so spooky, Geisterspiele anfingen, ich bin ja jetzt nicht so der Riesenfußballgucker, aber Sportschau, das hatte bei mir so eine Tradition. Sportschau habe ich eigentlich immer geguckt so, und das habe ich dann auch gemacht, als die ihr wisst schon, was ich meine, die Geisterspiele losging. Und ich glaube, 3-4 Mal probiert und dann habe ich damit aufgehört. Ich gucke seitdem wirklich kein Fußball mehr. Und der Punkt ist, die Zuschauer und diese Stimmung, diese Atmosphäre, das war mir in dem Ausmaß echt nicht klar. Die sind so dermaßen, also für mich persönlich jedenfalls, so dermaßen wichtig, um wirklich so dieses Erlebnis zu fühlen, dieses Spiels auf höchsten oder hohem Niveau, temporeich und dann eben mit der Unterstützung der Kurven, ob es jetzt in Dortmund ist oder auch in kleineren Stadien in Berlin oder so. Und das fehlt. Also für mich ist Fußball im Prinzip, ich keine Ahnung, ich glaube seit 4-5 Monaten faktisch kein Thema mehr. Wie ist das bei euch?
Ja, ich meine, wie so wie vielen bei Corona. Corona hat einige Sachen, die vorher schon da waren, meines Erachtens beschleunigt.
Ja, das ist richtig.
Das sind so die Digitalisierung, Onlinehandel, aber auch den Niedergang des Fußballs. Denn durch diese Geisterspiele habe ich auch gemerkt eigentlich, ja, wie sehr so dieses Fußballbusiness für mich so eigentlich auch seinen Reiz vorher schon verloren hatte. Es hat im Grunde war es wie so ein Katalysator, wo am Ende dann ja so eine geklärte Distanz dazu rauskam.
Das geht mir genauso. Ich habe tatsächlich innerhalb der Krise, ich lese ja regelmäßig Bücher, ich lese eigentlich jeden Tag Bücher. Es gibt keinen Tag, wo ich...
Echt? Merkt man gar nicht.
Ja, das ist richtig. Aber ich verstecke das auch gut. aber ich habe dann irgendwann aufgehört, politische Sachen zu lesen, weil mich die ganze Situation so frustriert. Und ich habe dann ganz viele Fußballbücher von früher gelesen. Ich lese jetzt zum Beispiel momentan etwas über die Entwicklungsgeschichte des Oranje-Fußballs. Ja, Total Football und so weiter. Sagt euch ja vielleicht was, Rinus Michels. Und ich finde das super interessant, wie seinerzeit der Fußball mit der Gesellschaft Hand in Hand ging. Also, dass sich der Fußball unter Neeskens und Cruyff und so weiter, unter dieser Ajax-Mannschaft da zum Beispiel in Holland so entwickelt hat, das ist ja komplett von ungefähr. Das hat auch mit der Liberalisierung der Gesellschaft zu tun. Da sehe ich heute gar nichts mehr. Der Fußball ist eine isolierte Geschichte, der eigentlich null Bezug zur Lebensrealität der Menschen hat. Der Fußball von heute ist nichts mehr, was mich fasziniert. Tatsächlich fasziniert mich der frühere Fußball. Und da sind noch Geschichten drin. Heute habe ich nicht den Eindruck, dass da noch Geschichten drin sind, sondern dass man Geschichten fingiert oder erfindet, wenn überhaupt. Und die Geschichten, die du präsentierst, bekommst, sind ja oft auch nur irgendwelche lauen Nümmerchen.
Na, da muss ich dir jetzt aber doch stark widersprechen. Ich meine, ich teile natürlich deine Position. Allerdings mag ich es ein bisschen kulturpessimistischer ausdrücken. Der Fußball spiegelt gerade eben und das, ja, die geistige Lehre unserer Gesellschaft wieder. Wenn du dir die Fußballspieler bei Instagram mal anschaust, die sind ein wunderbares Spiegelbild unserer Gesellschaft. Nicht mehr zu unterscheiden von irgendwelchen anderen Influencern, die sich in genauso bescheuerten Inhaltslehren, New Rich Kid Macho-Posen dort ablichten lassen. Das ist ja gerade eben unsere Gesellschaft, wie sie momentan aussieht.
Ja, okay, wenn du natürlich die Lehre als Kulturkritik, also als Kulturmerkmal bezeichnen willst, dann gebe ich dir recht. Ja. Für mich ist das keine Kultur, für mich ist das einfach Lehre. Das ist
ich glaube,
sehr repräsentativ.
Ja, doch. Ich glaube, dass ihr beide aus unterschiedlichen Perspektiven recht habt. Also was tatsächlich, das ist ja immer so eine Sache, wenn man früher sagt, gute alte Zeit und so, aber nützt ja alles nichts. Also was früher tatsächlich noch war, also früher war es schon tatsächlich so, dass Fußball halt gewissermaßen auch wirklich Arbeit war. Ne? Die haben sich wirklich auf dem Platz, haben die sich wirklich irgendwie reingekämpft in die Geschichten irgendwie und wollten auch gefallen und wollten irgendwie auch als Fußballarbeiter wahrgenommen werden, irgendwie jetzt noch wahrscheinlich so. Das ist
die deutsche Einstellung dazu.
Ja, naja, nun, das ist ja egal, das gehört dann ja dazu, irgendwie ein Berti Vogts oder so irgendwie, der dann irgendwie, das war so der erste Terrier, der irgendwie alles weggerammt hat und so, aber da war noch so ein Satz dabei und heute ist es halt so, auf der einen Seite, wie Jens eben schon gesagt hat, die Stars sind Influencers, ich würde eher sogar sagen, es sind Marken im Prinzip, die ja auch vermarktet werden mit Merchandising und weiß der Henker was nicht alles und die dann eben auf sozialen Medien posieren und Fotos schießen und so. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass die natürlich auch komplett entrückt sind, so ähnlich wie die Politik vom Volk. Ich habe mal so eine kurze Doku gesehen, da ging es um so den allgemeinen Spielbetrieb des FC Bayern und die leben da ja wirklich in einem Dorf, wo sie alles haben, wo ihre Tage genau abgesteckt sind und wenn sie noch ganz jung sind, dann müssen sie dann auch irgendwelche Schuleinheiten machen und so und dann fahren sie halt zum Training und am Wochenende oder auch immer in der Woche, dann fahren sie zu den Spielen, aber das Ganze ist sowas von minutiös durchgetaktet, dass auch die Spieler sind ja schon fast Kunstprodukte, wenn ich mir mal diesen wie heißt der Kleine von Bayern, Kämmer? Nee. Ich komme jetzt nicht drauf. Kimmich. Der ist wirklich, der ist im Grunde genommen eine auf Rhetorik getrimmte, und das sind die ja alle mittlerweile, also die reden ja alle gleich im Prinzip, also vielleicht jetzt nochmal ein Müller, der fällt dann nochmal aus dem Rahmen oder so, und früher war es dann mal ein Oliver Kahn und davor war es dann vielleicht mal ein Ewald Lien, aber insgesamt quasseln sie eigentlich alle den gleichen Scheiß, die Fragen sind ja auch immer die gleichen, das ist ja Fußballer-Interviews, ich meine, da kannst du einen aufnehmen und den kannst du dann immer mal wieder abspielen, das tut sich nicht viel.
Naja, also es ist halt, wenn wir bei 2021 bleiben, Maradona ist ja gestorben.
2020 meinst du?
20, Entschuldigung, bin ja schon, ja. Das ist natürlich ein Typus, den es heute so nicht mehr geben würde. Maradona mag sicherlich einer der größten Fußballer aller Zeiten gewesen sein, auch wenn er eine sehr übersichtliche Zeit hatte, wo er wirklich auf höchstem Niveau gespielt hat. Messi ist wahrscheinlich so betrachtet der bessere Fußballer, der auch kontinuierlich erfolgreicher spielt, zumindest auf Clubebene. Aber es ist halt ein ganz anderer Typus. Der ist mit 14 ist er nach Barcelona gekommen, mit seiner ganzen Familie. Das heißt, er war schon als Teenager Profi. Das ist natürlich bei Maradona völlig anders gewesen.
Ja, das meine ich ja.
Es wäre auch undenkbar, dass ein Typ wie Messi heute irgendwelche Drogenprobleme hätte oder so. Der hat von Anfang an geimpft bekommen. Also sind wir wieder beim Impfen, dass er, eben sehr Presse, verträglich aufzutreten hat. Das hat jemand wie Maradona nicht gelernt. Insofern, einen wie Maradona wird es nie wieder geben. Ganz klar.
Naja, Messi hat dann eher Probleme mit dem Finanzamt, würde ich sagen. Ne? Also das ist auch schon bezeichnend. Also Maradona hat dann gekokst und gesoffen und gevögelt und ein Messi oder ein Ronaldo, die haben dann Stress mit Finanzämtern, weil sie irgendwie die falschen Berater haben und letztlich den Hals auch nicht vollkriegen können. Also das ist schon, ich glaube, darauf können wir uns alle drei einigen, also das mit so einer Volks- oder Fannähe, die ja ganz gerne auch mal dann gespielt wird von Managern, Trainern und teilweise auch von Spielern, die Nähe zu den Fans sehe ich ehrlich gesagt nicht. Bei den Vereinen weiter unten vielleicht, Freiburg oder so, da kann das vielleicht noch anders sein. Da würde ich mich nicht festlegen.
Am Anfang haben die Profivereine durchaus noch so ein bisschen, als die Stadien leer bleiben mussten, haben die durchaus noch mal betont, wie wichtig die Fans sind und so weiter. Das ist auch weniger geworden. Also scheinbar hat man sich erstmal damit abgefunden und man kann auch ganz gut ohne die Leute im Stadion Fußball spielen.
Ja, aber wir wollten ja eigentlich nicht zumindest im Profifußball ist das auch so.
Ja, klar.
Ich hatte da ja für mein Buch da mal die Recherchen gemacht. Klar, habe ich natürlich jetzt nicht im Kopf. Aber zumindest bei den Top-Clubs sind die Einnahmen durch Ticketverkäufe, die sind so marginal. Also die kannst du in der Tat weglassen.
Natürlich.
Und im Endeffekt sogar, ich meine, wie lange wollen die Leute sich das angucken im Fernsehen? Das ist natürlich die Frage, ist klar. Aber im Endeffekt hat natürlich, das Fernbleiben aus den Stadien nutzt natürlich vor allen Dingen auch den Pay-TV-Anbietern. Dadurch werden die Preise, prognostiziere ich mal, wenn da nicht so eine allgemeine Sättigung eintreten sollte, in Zukunft noch weiter steigen. So paradox es sich anhört, finanziell
könnte
der Profifußball sogar ein Gewinner von Corona sein.
Also ich hätte nichts dagegen, wenn es ansteigt im privaten Sektor, aber was den öffentlich-rechtlichen Sektor betrifft, sehe ich eigentlich kaum ein.
Warum. Ich meinte jetzt Pay-TV, ne? Pay-TV, das ist ja der große Kostentreiber auch oder der große Gold-Dukaten-Esel für die Vereine.
Ja.
Also ich spekuliere auf jeden Fall mal, dass sie wahrscheinlich, ich schätze mal in der ersten Jahreshälfte 2021, wahrscheinlich irgendwie Sounds einspielen, die dann irgendwie Publikum simulieren sollen.
Ja,
in der NBA
machen sie das ja, das finde ich sehr amüsant. Ich meine,
das machen sie sogar schon.
Sind ja gegeben, ja, durch die CGI, die Möglichkeit ist ja gegeben. Wundere ich mich, dass sie im Fußball das noch nicht machen, also.
Ja, das werden sie machen, glaube ich schon.
Weil dann merkst du es ja überhaupt nicht mehr, also.
Nee, ja. Zumindest vorm Fernseher ist es dann wirklich fast egal. Ich meine, gut, jetzt irgendwie der Kamera schwenkt, wenn da eine Laola-Welle gemacht wird. Das sind natürlich nach wie vor auch am Fernseher beeindruckende Bilder. Aber das ist nicht das Entscheidende. Wenn du
kannst
die
Kunst,
ja, kannst du auch machen.
CGI einspielen.
ja, oder keine Ahnung, computersimulierte volle Stadien. Also da, ich denke, da wird noch einiges passieren und auch passieren müssen, denn ich glaube nicht, dass ich da die große Ausnahme bin mit meinem Abwenden, denn ich find's einfach langweilig. Also ich fand's zuerst noch ganz nett, dann mal zu hören, was irgendwie die Spieler oder der Schiri oder der Trainer auf dem Platz so brüllen und so, aber ehrlich gesagt, da kann ich hier auch irgendwie in meinen Dorfclub gehen und dann kann ich mir auch anhören, was die Trainer und die Schiedsrichter und die Spieler sagen.
Die Atmosphäre ist so ein bisschen wie seinerzeit im Hallenfußball, das gibt's ja heute gar nicht mehr, aber früher gab's das ja in der Winterpause, diesen Budenzauber, wie man es genannt hat. Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen, man hört jeden Bandenschuss, man hört...
Genau.
Ich habe mir die erste Sportschau ohne Zuschauer angeschaut, als die Bundesliga wieder losgelegt hat. Und ich habe dann eingeschalten, ich glaube, die Hertha hat gespielt gegen Hoffenheim, oder ich weiß es nicht mehr so genau. Da haben sich Herr Thaner bei einem Tor umarmt. Und als dann der Reporter das gleich ja kritisiert hat und in diesen Zeiten und so weiter, war für mich das Thema auch schon gegessen. Ja, also moralisieren muss nicht sein. Und die Spieler sind verschwitzt und sind also sind 90 Minuten quasi Körper an Körper und eine Umarmung nach dem Tor sei dann aber nicht hinzunehmen. Es ist lächerlich, wie so vieles dieses Jahr lächerlich war, aber gut. Ist nur meine Meinung.
Naja, ich denke, ein Kopfballduell ist wahrscheinlich im Zweifel gefährlicher. Aber abgesehen davon, das sehe ich auch so. Also so dieses, ihr müsst jetzt wie die Roboter Fußball spielen und wenn ihr euch, und ich meine, das ist ja so die letzte Emotion, oder na, was heißt die letzte, aber eine der letzten Emotionen, die auch bei den Spielern wirklich übrig geblieben ist, wenn man ein Tor schießt, dann freut man sich halt. Also da kannst du Multimilliardär sein und trotzdem, wenn du Fußballer bist und ein Tor schießt oder deine Mannschaft ein Tor schießt, dann freut man sich. Und wenn ich das jemandem auch noch nehme, ja, dann kann ich die ganze Kacke auch lassen im Prinzip. Also tut mir leid.
Sag, naja. Das war doch noch was anderes als Fußball, oder?
Ja, genau. Die Olympischen Spiele in Tokio sind auch verschoben worden. Ja, genau. Aber am 20. April gab es im Einzelhandel Entspannung. Die ersten Geschäfte durften wieder öffnen und alle hatten das Gefühl, ja, jetzt haben wir es bald geschafft. Dann kam der 22. April, zwei Tage später, da hat das Paul-Ehrlich-Institut die Zulassung für eine klinische Prüfung eines Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus zugelassen. Und die Genehmigung erhielt dann das Mainzer Unternehmen BioNTech. Und von dem Moment an ging eigentlich die Impfstoffdiskussion los. Ne? 22. April ist doch schon ganz schön lange her. Ne?
Ja. Geht so.
Auch das habe ich verdrängt. Also so ein bisschen irgendwie.
Ab 27. April gab es übrigens in ganz Deutschland dann die erste Maskenpflicht. Die galt damals in Bussen, Bahnen und im Einzelhandel. Das war der 27. April. Ehrlich gesagt dachte ich, ja. So lange ist das noch nicht her. Aber
nee, ich meine, das ist ja auch ganz amüsant, wenn man sich das so betrachtet, dass diese ersten Maßnahmen eigentlich in Kraft traten, als durch den Klimaumschwung das Virus ohnehin im Rückgang begriffen war.
Auch du Corona-Leugner, also das darf man doch nicht sagen.
Wieso?
Ach, das hat ja nichts mit Corona leugnen.
Nein, dass die Viren das im Sommer schwerer haben, das ist ja allgemein bekannt. Das
war auch nicht immer klar. Da wurde am Anfang auch drüber diskutiert.
Ja, aber inzwischen ist es bekannt, ja.
Ja, inzwischen schon. Du hast darüber diskutiert mit anderen Leuten, die keine Ahnung haben.
Also interessant.
Wo kommt denn jetzt diese Schärfe her?
Ja, ich muss doch mal ein bisschen Schärfe hier reinbringen. Das ist mir alles hier, der ganze Fußballpart war mir viel zu harmonisch.
Ja. Naja, gut, dafür haben wir vorher über Reitschuster gesprochen, da ging es ein bisschen zur Sache. Aber ich will noch mal ganz kurz, ganz verschwörungstheoretisch hier noch mal diese paar Tage zusammenfassen. Also am 20. April Entspannung in der Corona-Krise. Am 22. April Genehmigung einer klinischen Prüfung für einen Impfstoffkandidaten. Und am 27. April, also da haben wir ja eigentlich Entspannung erlebt, das haben wir ja am 20. April gelernt. Am 27. April galt dann, drei Tage nach der Zulassung der klinischen Prüfung, die Maskenpflicht in Bussen, Bahn und Einzelhandel. Diesen Zeitraum finde ich schon sehr interessant und der macht eigentlich auch nochmal deutlich, wie unglaublich widersprüchlich die Meldungen und auch die politischen Entscheidungen gewesen sind, schon zu dem Zeitpunkt, und das hat ja im Laufe des Jahres immer weiter zugenommen, also jetzt mit dem November-Lockdown und Dezember-Lockdown und so weiter, also das ist ja Chaos pur, aber damals war eigentlich diese Widersprüchlichkeit schon zu erkennen, Entspannung auf der einen Seite, bedingt auch durch die Jahreszeit, auf der anderen Seite ausgerechnet dann Maskenpflicht und die klinische Prüfung eines Impfstoffkandidaten. Ich habe ja damals schon gesagt, ich glaube Jens, genau jetzt können wir uns wahrscheinlich wieder mal ein bisschen streiten, ich habe ja damals schon gesagt, irgendwie diese Krise muss notfalls künstlich oder auf welcher Art und Weise auch immer aufrechterhalten werden, bis es tatsächlich einen Impfstoff gibt, denn da gibt es kein Zurück mehr. Und letztlich sehe ich mich darin unterstützt oder bestätigt.
Ja, soll ich jetzt dazu was sagen?
Du, das ist ein freies Land. Obwohl, ist das ein freies Land? Naja, egal. Kannst was sagen.
Ja, das ist grotesk, aber gut. Du bist also der Meinung, dass, ich übersetze das jetzt mal, was du da zwischen den Zeilen suggeriert hast, dass das alles nur, ja, einem vorgegaukelt wird, um einen Impfstoff am Markt zu platzieren, oder?
Das hast du schon mal falsch verstanden. Das finde ich
interessant. Interessant, was du da rausliest, also, oder raushörst. Das habe ich so jetzt nicht unbedingt verstanden.
Nee, das habe ich so auch nicht gesagt.
Ja.
Das habe ich so zwischen den Zeilen so gehört.
Ja, du sollst aber auf die Zeilen hören, nicht dazwischen. Dazwischen steht ja gar nichts.
Also, ich kann es ja nochmal versuchen. Vielleicht, das ist nee. Auch witzig. Dieses Gespräch hatten wir schon. Nein, für mich ist das wichtig, weil nein, du stellst mich quasi da in eine Leugnerecke mit dem, was du hier unterstellst. Und das muss ich schon gerade rücken dürfen.
Am 20. April los. Jens, das ging am 20. April los. Am 20. April fällt dir da nichts auf. Das ist dieses Datum.
Ach so.
Ja.
Ja, dann macht das Ganze natürlich Sinn.
Jetzt haben wir es da.
Ja.
Nein, also wirklich. natürlich habe ich zu keinem Zeitpunkt, auch ganz zu Anfang nicht, habe ich behauptet, dass das Ganze nur ein Fake ist und das gibt es alles überhaupt nicht. Was ich gesagt habe und was ich jetzt auch gerne nochmal wiederhole, ist, dass ab einem gewissen Punkt gab es sozusagen kein Weg mehr zurück, no return. In dem Moment, der Impfstoffkandidat, der wird jetzt getestet, musste die Krise andauern. Das heißt nicht, dass es überhaupt keine Krise gibt, das möchte ich gerne nochmal unterstreichen, sondern das heißt lediglich, dass man ja zum Beispiel auch mit mehr Testungen kann man mehr Zahlen produzieren, höhere Fallzahlen produzieren.
Ich überführe das jetzt mal sehr wohlwollend in mein Wording. Richtig ist, dass ja eigentlich in den ersten zwei Monaten will ich der Regierung jetzt auch keine wirklichen Vorwürfe machen, denn da war die Lage allgemein sehr unübersichtlich, aber spätestens seit dem Zeitpunkt, den du gerade eben nanntest, Ende April, waren eigentlich ja schon ziemlich viele Erkenntnisse vorhanden und spätestens dann hätte man auf eine Strategie einschwenken können, die da heißt, ja, Schutz der Risikogruppen. Das Warten auf den Impfstoff, das finde ich vollkommen in Ordnung, denn, meine, klar, ist halt eine schwere Krankheit und gerade eben, wenn man die Risikogruppen schützt, man kann die Risikogruppen ja nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag schützen, das ist ja auch keine Perspektive. Daher gehört das...
Ja, aber es wurde ja nicht gemacht.
Was wurde nicht gemacht? Nein, das Schutz der Risikogruppen zu schützen. Das wurde nicht gemacht. Das ist ja das Problem.
Genau.
Eben. Genau. Deshalb möchte ich mal diese ganze Impfstoffsache da mal so ein bisschen rausnehmen, weil das gibt für mich jetzt nicht unbedingt, also das macht den Kreis nicht so ganz rund. Denn dieses Verlassen auf den Impfstoff, das hätte durchaus einen Sinn gegeben als Strategie, wenn man denn so eine Politik gefahren wäre, die ich auch immer vorgeschlagen habe. Konsequenter Schutz der Risikogruppen und ansonsten jetzt hier nicht so ein großes Bohai machen.
Aber Jens... Was? Jens, mach dir doch nichts vor. So ein Impfstoff wird doch nicht für die Risikogruppen entwickelt. Das sind doch viel zu wenig Leute. Wieso? Das ist doch klar, dass der Impfstoff.
Das ist das Prinzip der Impfung.
Der Impfstoff muss doch für die breite Masse entwickelt werden, sonst rentiert sich das doch gar nicht. Impfstoff für die Risikogruppen, da hast du ja recht. Aber das war doch von Anfang an nicht der Plan, das war doch nicht das Ziel. Es ging doch darum, möglichst 80 Millionen Leute durchzuimpfen.
Ja, übrigens interessant.
Das ist ja jetzt Quatsch. Darum ging es ja nicht. Es ging darum, genau so, wie es heute, wie es auch ausschaut, diejenigen, die sich impfen lassen wollen, zu impfen. Darauf wird es hinauslaufen und da macht es doch gar keinen
Sinn. Die wollen, werden übrigens weniger. Man meldet gerade, dass, ich glaube, am Anfang waren es 63%, dann waren es 54. Die aktuelle Zahl ist 44% würden sich jetzt noch impfen lassen. Das steigt das sinkt minütlich. Wir werden dann sicherlich drüber reden müssen, wie man dann das Impfprozedere gestaltet, mit Verpflichtungen oder mit, ja, nennen wir es mal, Erzeugung von Druck. Das ist aber tatsächlich kein Thema für 2020, sondern für 2021.
Das ist ein Thema für 2021, wenn nicht sogar 2022, das ist schon klar.
Ja.
Naja, das wird 2021 schon Thema werden. Das, davon könnt ihr ausgehen. Ja, ja.
Ja, ich meine, ich gehe ja selber davon aus, dass die Impfbereitschaft, also wenn die ersten zwei Wellen der Impfung erstmal durch sind oder die ersten zwei Gruppen, wie es in diesem schönen Impfplan hat, danach wird das Ganze ohnehin so ein bisschen versanden. Dann hast du halt nicht mehr die... Da hat sich zumindest dieses scharfe Schwert in Anführungszeichen der Neuinfektionszahlen, das wird sich dann abgenutzt haben. Interessiert dann vor allen Dingen im Sommer, wenn die Zahlen werden ja auch nicht mehr so groß sein, dann wird das kein Schwein mehr so großartig interessieren.
Und naja, ich...
Wenn die Risikogruppen erstmal geimpft sind, herrje, dann ist es...
Ich hab jetzt schon Kopfschmerzen. Ich wollte einen Jahresrückblick machen. Jetzt reden wir schon wieder über Corona.
Ja, ganz angefangen. Du warst es doch.
Ja, eben, genau. Genau, genau.
Die ganze Zeit hier. Es gab nichts außer Corona. Alles nur Corona.
Jetzt, ja, war. Können wir dann die schönen Sachen rausnehmen?
Also, ich hoffe jedenfalls, um das für mich abzuschließen. Ich hoffe, dass tatsächlich, im ersten Halbjahr 2021, wenn diese Impfdosen dann auch wirklich verkauft sind und die Unternehmen ihre Kohle kassiert haben, dass sie dann gegebenenfalls, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, genauso weggeschmissen. Ja, genau, und dass sie dann genauso weggeschmissen werden wie damals bei der Schweinegrippe.
Die werden großzügig an die Entwicklungsländer gespendet. Das deutet sich jetzt schon an.
Die ja vorher sowieso nichts kriegen. Genau.
Naja, eben. Das ganze Arsenal, was sie aufgekauft haben von AstraZeneca, das wird eh mit großer Wahrscheinlichkeit an die Entwicklungsländer gespendet werden. Ich sehe da gar keine andere Möglichkeit. Ehrlich gesagt.
Ja, ja.
Du kannst doch niemanden heutzutage, du weißt, wie die Impfbereitschaft, das habt ihr gerade eben beide selber dazu Zahlen genannt. Und wenn du Leuten dann noch sagst, dass jetzt ab Sommer, dass es nur noch den schlechten, in Anführungszeichen, Impfstoff gibt, Anführungszeichen können wir rauslassen, ist ja auch der schlechte Impfstoff, damit wirst du die Impfbereitschaft garantiert nicht steigern, ne? Dann wird es halt großzügig gespendet. Das hat man bei der Schweinegrippe, wie du gerade eben gesagt hast, ja auch versucht, aber die wollte ja keiner haben, dann hat man es halt vernichtet, was soll's. Bezahlt ist es eh. Und um das Ganze mal in so einen Maßstab zu bringen, also gemessen jetzt an den volkswirtschaftlichen Schäden, die die ganzen Maßnahmen ausgelöst haben, also dafür sind die Kosten jetzt für die Impfstoffe wirklich Peanuts.
Also volkswirtschaftliche Schäden gibt es offenbar überhaupt nicht, wenn man so der Regierung zuhört.
Ja.
Das hört man selten, dass es da Schäden gibt. Es gibt auch keine Kosten-Nutzen-Analyse bei einem Lockdown. Habt ihr, glaube ich, selbst bei den Nachdenkseiten neulich erst einen Text dazu gehabt.
Ja, ist auch richtig.
Ja, insofern, du sprichst ja also schon wieder so Corona-Leugnung, oder? Geht schon wieder in die Richtung.
Ja.
Also ich weiß ja nicht.
Solange du mir keinen Antisemitismus vorwirfst, kann ich damit leben.
Naja, Moment, Corona-Leugner sind auch antisemitisch. Also grundsätzlich, weil es sind ja auch Nazis, weiß man ja.
Wahrscheinlich sogar
noch AfD, ne?
Ja. Ja, selbstverständlich. Die AfDler sind doch die, die Corona quasi
Tom, kannst du alles, was ich gesagt habe, rausschneiden? Geht das?
Alles, was du gesagt hast? Ja, mit dem größten Vergnügen. Also an einigen Stellen würde ich dabei sogar lachen. Nein, aber sprechen wir nicht über Antisemitismus. Wir sprechen jetzt auch nicht sprechen wir einfach über George Floyd.
Also Rassismus.
Ja, genau. Sprechen wir von George Floyd, der ja von vier Polizisten, natürlich ist das nicht komisch. Ich habe jetzt kurz gelacht, aber das ist mir so rausgerutscht und das hat einen ganz anderen Hintergrund. Ich habe an was anderes gedacht. Das hat mit George Floyd nichts zu tun, liebe Hörer da draußen. Ich habe jetzt nicht über George Floyd gelacht. Ist das klar?
Das kommt vom vielen Reitschuster lesen und nur gucken.
Ja, nur. Das ist auch einer der letzten Bastione der deutschen Kabarettszene für mich. Aber darüber will ich mich jetzt nicht mit dir streiten, denn ich weiß, dass du das anders siehst.
Just for the record für die Zuhörer, ich sehe es komplett anders.
Ja, genau. Genau. Jens findet Dieter Nuhr voll doof und ich finde ihn super toll.
Das interessiert doch unsere Zuhörer.
Jedenfalls. Doch, George Floyd. Wir können auch über Lisa Eckhart sprechen, aber da sind wir uns, glaube ich, relativ einig.
Hoffe ich jedenfalls.
George Floyd, ne?
Wir können ja durchaus über Rassismus reden, wenn du möchtest.
Ja, komm mal ein bisschen näher ans Mikro ran. Wo bist du denn?
Komm mal. Hier. Roberto, bist du denn ein Opfer von Rassismus?
Nein, würde ich so nicht sagen.
Na, das habe ich aber vor kurzem im Podcast ganz anders gehört. Da hast du mich dicken Rassist genannt.
Ja, aber ich sehe mich auch nicht als Opfer von dir. Da wärst du ja ein Täter und so viel traue ich dir ja doch nicht zu.
Ach.
Nein, aber ja, der disst mich immer, weißt du das?
Ach,
das, der disst,
ja, ich doch auch. Papp.
Ja, aber ich mit dir rede ich so selten, das geht mir so ziemlich an meinem dicken Arsch.
dickes nein. Ding, du. Naja.
Ehrlich. Ja. Nein, also ja, die Frage ist natürlich, was daraus gemacht wird. Natürlich unbestreitbar, was da passiert ist in den Vereinigten Staaten, ist natürlich skandalös. Ist aber auch nichts ganz Neues. Wir kennen das aus Amerika und ich befürchte auch, das wird sich kaum ändern. Das ist so. Ich möchte hier keinen Anti-Amerikanismus ausbreiten und schon gar keinen oberflächlichen, weil der bei mir viel zu profund ausgeprägt ist. Ich glaube, dieses Land ist so verkorkst, da ist nichts zu retten. In ihrer ganzen Grundstruktur sind die Amerikaner natürlich schon sehr sonderbar. Jens sagt nichts dazu, wahrscheinlich bejaht das.
Ich würde dir liebend gerne widersprechen, allein aus Prinzip, aber kann ich es ja, leider nicht.
Was natürlich dann später daraus gemacht wird, auch gerade hier in Deutschland, das ist natürlich, erinnert mich ein bisschen an MeToo. Also wenn jemand quasi berichtet, dass sie von Weinstein ja mehr oder weniger halb vergewaltigt wurde und dann kommen irgendwelche Frauen, die sagen, ja, ich wurde mal dumm angeguckt von einem Mann. Das habe ich dann danach im Nachgang auch erlebt. Ganz aktuell, die moralische Frage bei der Süddeutschen, glaube ich, ist das. Ist das Rassismus, war die Frage. Da berichtet eine Frau, dass sie mit ihrem muslimisch aussehenden Freund, der auch Muslim ist, in einen Burgerladen ging und der Verkäufer weist darauf hin, dass auf dem Burger, den er sich jetzt bestellt, eine Scheibe Bacon, Schweinebacon, drauf ist, ob er denn das möchte. Ja, die haben dann gesagt, nein, natürlich nicht und so. Aber im Nachgang ist sich überlegt worden, ist das Rassismus? Hat der Mann den jetzt hier quasi bewertet als Muslim und hat automatisch Schlüsse gezogen? Das kommt oft dabei rum und da habe ich echt Probleme, weil man kann sich auch Probleme schaffen. Und das habe ich auch im Nachgang bei dieser Floyd-Geschichte so erlebt.
Naja, was mich da vor allen Dingen bei der ganzen Sache total stört, ist, dass es komplett losgelöst von den sozioökonomischen Verhältnissen debattiert wird.
Ja, natürlich.
Das ist es halt. Du hast da ja so ein paar liberale, reiche, weiße Kids, die sich da besonders engagieren, sowohl in den USA als auch in Deutschland für diese Black Lives Matters Geschichte, denen es allerdings ja vollkommen wurscht ist, ob auch in Deutschland Migranten unabhängig der Hautfarbe allein aufgrund der sozioökonomischen Verhältnisse massiv diskriminiert werden, was in meinen Augen zumindest die wesentlich schlimmere Sache ist. Aber das Thema kommt überhaupt gar nicht vor.
Nein, Biden hat auch im Wahlkampf, ich glaube, das war sogar bei seiner Rede mit, also bei seinem Zwiespalt da oder wie sagt man da, Widerstreit mit Trump, gesagt, man müsste auf die Befindlichkeiten der Randgruppen viel mehr achten in Zukunft. Und das wird er tun. Also man muss zuhören, auf die Befindlichkeiten.
Ja, ja.
Er spricht überhaupt nicht davon, dass man bessere Stadtteile planen muss, dass man Jobs schaffen muss und so weiter. Das ist alles irrelevant.
Ja.
Die Befindlichkeit. Ja. Im Grunde läuft das alles unter dem Label Watch Your Mouth. Ja.
Genau.
Also schön reden mit deinem Nächsten, aber bitte nicht irgendwie die Strukturen schaffen, damit das dann weniger wird an Rassismus und an Unterdrückung.
Genau, und die gleiche Entwicklung hast du ja auch in der deutschen
Linkspartei. Ja, das ist
zumindest in Teilen der deutschen Linkspartei.
Klar.
Bei den Grünen sowieso, klar. In den Medien, Taz, Tagesspiegel, Spiegel, die schreiben ja den gleichen Schmarrn. Und ja, das ist...
Ach, die Taz schreibt Schmarrn, was ganz Neues.
Früher gab es mal einen guten Kolumnisten bei denen, ist auch schon ein bisschen her.
Naja, es ist ja, natürlich, es ist natürlich.
Schuster wollt einfach nimmer.
Es ist natürlich auch so, dass die Sprache insgesamt natürlich auch zutiefst diskriminierend ist. Ich meine, wenn jetzt Biden sagt, man soll auf die Befindlichkeiten der Randgruppen achten, dann heißt das ja nicht, dass er deren Zustand ändern möchte. Und das ist ja auch nichts. Ja, eben, genau. Und das ist ja nichts anderes, als wenn hier jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Altmaier oder ein Ziemiak oder wie sie alle heißen, dann irgendwie in der Talkshow sagt, die Menschen haben das Gefühl, es gehe ungerecht im Land zu. so sinngemäß, also natürlich geht es nicht ungerecht im Land zu, wir wissen das, aber die Menschen haben das Gefühl und dann müssen wir jetzt irgendwie den Menschen das Gefühl wieder wegnehmen, dass es ungerecht im Land zugeht. Ja. Das heißt, da geht es auch nur um Befindlichkeiten, um Rhetorik und es geht letztlich darum, wir nehmen euch natürlich nicht ernst, aber wir reden schon über euch, keine Bange. Und das ist letztlich das, was ich vom großen Teich bis hier rüber, bis in irgendwelche Sozialwohnungs Dings, jetzt ist mir der Komplexe dann irgendwie hineinzieht. Also man ist nicht wirklich interessiert daran, irgendwas zu ändern, sondern man sagt, dass die Leute sowieso nur das Gefühl haben, das und das Gefühl muss man ihnen halt wieder nehmen. Also
ja, und ich finde es erstaunlich, dass die mit dem Wording durchkommen.
Ja, aber das ist natürlich auch, das sagt Albrecht Müller ja immer wieder und auch andere Kollegen von den Nachdenkseiten, das ist natürlich auch so dieser Effekt der Wiederholung. Ne? Es wird immer wieder wiederholt und immer wieder wiederholt und irgendwann glauben die Leute, okay, es ist nicht ungerecht, sondern es ist wirklich nur mein Gefühl, dass es ungerecht ist. Und in den Medien wird es dann nochmal unterstrichen, dass sie sich sowieso alle täuschen und dass wir auf hohem Niveau jammern. Und das gilt dann natürlich auch für die es schreiben, denn die sind in der Regel wirklich auf einem Niveau, das man als relativ hoch bezeichnet kann und die es dann lesen können, wenn es nicht, wie in letzter Zeit ja auch vermehrt, hinter Bezahlschranken ist. Du hattest das, glaube ich, auch mal festgestellt, Jens, dass relativ hochwertige Artikel in den Mainstream-Medien, die durchaus interessant sind, hinter der Bezahlschranke landen, während wirklich die plumpe, dümmste und oberflächlichste reaktionäre Propaganda dann sozusagen für den großen Rest des Volkes publiziert wird. Also da sieht man schon, es geht natürlich hier auch um Rassismus, es geht um Diskriminierung, es geht um Restriktion und es geht darum, an Ungleichheit oder Rassismus oder anderen Dingen, die zu kritisieren wären, letztlich überhaupt nichts zu ändern, sondern nur das Wording wird geändert, es wird weicher gesprochen, es wird zugewandter gesprochen, aber es wird letztlich eben doch nur gesprochen.
Ich finde es interessant, dass Jens das irgendwo mal geschrieben hat, dass tatsächlich die interessanten Artikel hinter der Bezahlschranke sind.
Ich meine, ich hätte das gelesen, ja.
Ja, ich Jens wird es nicht mehr wissen, der schreibt so viel, der weiß das immer noch. mir ist das tatsächlich auch schon aufgefallen und ich dachte, ich schätze das einfach nur so ein.
Das aber ging mir auch so.
Wenn Jens...
Das ging mir auch so,
ja. Ja, aber wenn Jens das sagt, dann natürlich, du weißt ja, da erstarre ich in Ehrfurcht, wenn Jens Berger etwas schreibt. da lacht er wieder, ich meine das nur zynisch. das ist interessant, aber 2020 ist tatsächlich auch ein Jahr, wo wir über die Medien sprechen müssen. Ich habe den Eindruck, also es ist nicht so, dass wir aus dem Eierpopeia kamen und das alles intakt war und
ja, das war eine
gute Medienlandschaft. Im Gegenteil, ich habe aber nicht nur den Eindruck, ich glaube, das kann man schon fast als verifizieren, dass es jetzt 2020 massiv sich verschlechtert hat. Ich habe so das Gefühl gehabt, irgendwie die Medien sehen sich so ein bisschen als, als Hofberichterstattung der Regierung teilweise. Irgendwie habe ich auch den Eindruck gehabt, dass so eine Art Lebensberatung und Gesellschaftsberatung plötzlich stattfand. Also wer klickert denn da ständig?
Jens. Jens, okay. Also die Medien sind seibert mit Druckerschwärze an den Fingern im Prinzip.
Ja, natürlich. Und ich habe dann Eindruck, wie waschen sie ihre Maske richtig? Wie halten sie richtig Abstand? Also sowas hat man früher auch, sowas gab es immer im Journalismus. Nur das hat man bei der Frau im Spiegel gefunden.
Roberto, das möchte ich gerne ergänzen. Ich möchte nicht hundertprozentig widersprechen, aber das zumindest mit einer anderen Sichtweise mal ein bisschen anreichern. Ich habe sogar das Gefühl, es geht noch darüber hinaus, dass die Medien sich zum eigentlichen Herren des Diskurses entwickelt haben und dass die Politik den Medien immer unterwürfiger folgt. Das haben wir bei der Corona-Geschichte ja schön gesehen. Es ist ja nicht so, dass die Medien gewartet haben, was sagt Herr Söder, was sagt Merkel, und das machen wir dann auch. Das würde ich jetzt verstehen unter regierungstreuen Journalismus. Es war ja eher umgekehrt. Die Medien haben den Kurs angegeben und die Politik hat diesen Kurs dann exekutiert. Und
ja, ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass ich es anders sehen würde. Ich sehe es tatsächlich genauso, mit Abstrichen. Manchmal habe ich auch den Eindruck gehabt, die Politik hat die Medien getrieben, dann war es wieder andersrum. Was aber so eine ganz miese Entwicklung des Jahr 2020 ist, sind diese Tickermeldungen. Also überall gibt es Corona-Live-Blogs, so nennt sich das ja jetzt. Und das gab es vorher auch, aber das hat man dann nicht so lückenlos betrachtet. Jede Seite hat einen. Ich habe hier so eine App, ich glaube, das ist von der Tagesschau. Da siehst du auch gleich diesen Live-Blog von Corona. Das ist eine Pest, das muss man so sagen. Ja. Also, wer sich das ausgedacht hat, das ist ein Instrument zur Verblödung der Menschen. Ja, ich merke das auch schon an mir selbst, dass ich verblöde. Das merke ich immer dann, wenn ich mich bei dieser Debatte mit euch jetzt zum Beispiel ausklinke, weil ich es nicht mehr verstehe. Weil ich kann nur noch in ganz kurzen Sentenzen mitfolgen, weil vom Live-Blog bin ich gewohnt, dass eine Meldung nicht mehr als 5 bis 6 Sätze hat. Ja, und Jens, da würde ich dich bitten.
Das merke ich vielleicht. Bei dir war es schon länger.
Das ist richtig.
Das war auch, richtig, da war Corona, war da auch wieder nur so ein Beschleuniger in der Entwicklung, die schon lange vorher eingesetzt hat.
Das ist richtig. Jetzt mach's mal kürzer. 5, 6 Sätze und dann lässt es gut sein. Dann lässt du Tom was sagen, weil ich kann dir sonst nicht folgen.
Ja. Ich übergebe an Tom.
Ja, genau, übergib mal gleich an mich. Ich mit kurzen Sätzen kenne ich mich aus. Ja. Ja, also tatsächlich, ich habe es auch. Ja, dann natürlich, dann muss ich, das glaubt doch keine Sau. Ich habe tatsächlich auch, je länger ich mir das Ganze angeguckt habe und natürlich auch die Nachdenkseiten lese und vertone, immer mehr festgestellt, dass tatsächlich der eigentliche Antreiber primär die Medien sind. Und das merkt man. Oder man kann sich das wirklich eindrucksvoll in den letzten Wochen bestätigen lassen, wo dieser, machen wir jetzt ruhig mal einen kleinen Sprung, wo dieser Lockdown-Light irgendwie versucht wurde und es relativ schnell ging, dass die ersten Medien und auch Talkshows und weiß der Henker was nicht alles wirklich immer lauter wurden mit ihren Rufen nach, das reicht nicht, das ist nicht genug, so funktioniert das nicht. Und letztlich haben wir jetzt einen Lockdown bis zum 10. Januar, der natürlich deutlich über den 10. Januar hinausgehen wird. Und das ist letztlich natürlich eine politische Entscheidung, gar keine Frage, aber eine politische Entscheidung, die unter erheblichem medialen Druck entstanden ist. Davon gehe ich aus. Wenn die Medien tatsächlich versucht hätten, zu deeskalieren und wenn sie vielleicht auch mal konstruktiv versucht hätten, Diskussionen anzustoßen, die in eine komplett andere Richtung gehen, zum Beispiel der vorhin erwähnte wirklich aktive, gezielte Schutz der Risikogruppen, um eben auch nicht das gesamte gesellschaftliche Leben runterzufahren. Wenn sie das gemacht hätten, dann hätte die Politik viel leichter auch andere Entscheidungen treffen können. Und das war letztlich im Frühjahr auch nicht anders, denn damals, als die Zahlen wirklich zum Sommer hin runtergingen, hätte die Bundesregierung eine gute Chance gehabt, mit mehr oder weniger nur geringem Gesichtsverlust aus der Nummer rauszukommen. Und stattdessen haben sie immer wieder eskaliert und die Politik hat mit eskaliert. Das soll jetzt gar nicht bedeuten, dass ich jetzt die Politik aus der Verantwortung nehmen will oder so, um Gottes Willen, das nicht. Aber die Rolle der Medien ist für mich erschreckend, wirklich absolut erschreckend.
Also mir waren die Medien durchaus sympathischer noch, als sie alle Bundestrainer sein wollten, zu früheren Zeiten.
Ja.
Als sie alle Bundestrainer sein wollten.
Ich werf da mal so eine These in den Raum.
Aber seitdem sie jetzt alle Virologen sein wollen, das ist dramatisch.
Ich werf da mal eine These im Raum. Mal gucken, was ihr davon haltet.
Aber nur 5 Sätze.
Ja, wirf mal.
Geht sehr schnell. Ich wirf, genau. Und zwar im letzten Jahr haben wir uns darüber unterhalten, über den Verlust der Meinungshoheit der klassischen Medien, vor allen Dingen gegen das Netz. Meint ihr, dass das auch in den Hinterköpfen der Redakteure und Journalisten eine Rolle gespielt hat, dass sie jetzt gerade eben bei der Corona-Krise jetzt so richtig zeigen wollen, wir sind immer noch diejenigen,
definitiv,
die Meinung bilden?
Definitiv. Ja. Das merkt man ja auch daran, wie man alles, was kein klassisches Medium ist, als Ausgeburt der Fake News sozusagen hinstellt. Genau. Ich meine, selbst die Nachdenkseiten haben ja immer wieder, kriegen ja immer, jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Corona-Zeit, das habe ich nicht so beobachtet.
Oh, doch.
Aber ihr habt ja vorher.
Von den klassischen Medien nicht, nein, das stimmt.
Ja, genau. Aber die Nachdenkseiten wurden auch immer wieder kritisiert für Einseitigkeit und so weiter. Im Grunde, wenn es so wäre, ich beurteile das jetzt gar nicht, wenn es so wäre, dann ist das ein Vorwurf, den sie euch machen, den sie ja genauso handhaben bei sich. Also Einseitigkeit zum Beispiel. Nein, ich glaube tatsächlich, das sieht man durchaus daran, dass man alternative Medienangebote im Internet, siehst du ja auch bei Ken FM, du kannst ja von Ken FM halten, was du willst, aber der hat auch gute Sachen,
ja, klar.
Sehr gute Sachen auch. Das siehst du schon daran, dass sie das mit Pauken und Trompeten als Ausgeburt des Bösen sozusagen hinstellen. Mhm. Ich glaube, deine These ist gar nicht so weit hergeholt.
Ich würde sogar noch weitergehen.
Freut mich.
Also zum einen bin ich auch bei dir, Jens. Mach auch. Die These stimmt meiner Meinung nach total. Ja, das freut dich. Ich weiß, aber wenn du recht hast, kann ich auch nichts machen. Aber wie gesagt, ich würde sogar noch weitergehen, insofern als es bestimmte alternative Medien gibt. KenFM zum Beispiel gehört dazu, die Nachdenkseiten gehören dazu, noch ein paar andere, die auch größere Reichweiten haben, gehören auch dazu. Gibt natürlich auch viel Müll bei den Alternativen, aber dass es alternative Medien gibt, die tatsächlich genau die Punkte ansprechen, die ja tatsächlich kritikwürdig sind. Und das ist faktisch einfach nicht gewollt. Und deswegen natürlich dann auch diese Titulierung Fake News und Verschwörungstheoretiker und nach rechts offen und Antisemiten und so weiter. Da wird ja nur mit Etiketten gearbeitet. Nichts anderes ist es ja, weil die Argumentation, ich meine jetzt nicht die alternativen Medien, die gibt es nicht. Es gibt da unglaublich viel Müll, aber es gibt wirklich eben auch gute Formate. Und die Argumentation, die müsste man ja normalerweise, wenn man ein guter Medienmensch ist, müsste man die entkräften mit Gegenargumentation. Und wir erleben aber ja keine Gegenargumentation, wenn es zwischen den Mainstream-Medien und den alternativen Medien hin und her geht. Auf der anderen Seite teilweise übrigens auch nicht. Aber ist eine andere Geschichte. Wenn wir jetzt mal in diese Richtung weitergucken, ist es tatsächlich so, eigentlich durch bestimmte Abhängigkeiten, durch natürlich auch Sozialisierung, durch Filterblasen, in denen speziell die Berliner Journalisten auch leben und so weiter, sind sie im Prinzip gar nicht mehr in der Lage, die wirklich kritischen Fragen zu stellen, von Ausnahmen abgesehen, die sie eigentlich stellen müssten und die sie, glaube ich, sogar teilweise eigentlich auch ganz gerne stellen würden wollen. Aber es geht irgendwie nicht, weil sie in einem Konstrukt sich befinden, das das gar nicht mehr zulässt. Und da gibt es dieses andere Konstrukt namens alternative Medien, das genau diese Fragen stellt und genau diese Dinge anspricht und genau diese Aspekte mit einbezieht, die ja auch dringend einbezogen werden müssen in vielen Fällen. Und was willst du damit machen als Mainstream-Medium, wenn du das selbst gar nicht kannst, dann musst du natürlich die Gegenseite niedermachen. Das geht gar nicht anders. Du hast gar keine Wahl.
Ja, also du hast jetzt, wenn ich zwischen den Zeilen lese, Tom, sagst du damit, dass die Medien Corona erfunden haben? Habe ich richtig verstanden, ne?
Oh okay, Gott!
Das hättest du auch kürzer sagen können.
Nein, das hätte ich natürlich nicht kürzer. Also natürlich hast du recht, aber ich hätte es nicht kürzer sagen können. Das müsstest du doch wissen, Roberto.
Ja, das weiß ich ja, aber du weißt ja 5 Sätze und das waren 50 oder so.
Ja. Vorhin im Vorgespräch haben wir doch den Karussellbetreiber gemacht, ne? Nochmal, kriege ich jetzt nicht mehr hin. Schade. Egal.
Gewinne. Wollt ihr nochmal?
Ja.
Junger Mann zum Mitreisen gesucht. Du machst
das bitte. Du könntest immer Karriere.
Ja, genau, auf dem Dom, auf dem Kirmes oder Rummel, wie das heißt, ne, genau.
Ja, am 6. Ja, nicht mehr, wegen Corona.
Ja, auch wieder war, ja, stimmt. Naja, gut, okay. Rassismus, nochmal ganz kurz zurück nach George Floyds Tod, sind ja dann auch am 6. Juni in Deutschland 1-2 Menschen auf die Straßen gegangen, beziehungsweise mehr als 200.000 und um gegen Rassismus in den USA natürlich vornehmlich, aber auch einigen fiel dann vielleicht auch ein, gegen Rassismus insgesamt zu demonstrieren. Das war jetzt keine Querdenker-Demo und die war, glaube ich, auch relativ unproblematisch, denn es waren zwar, nee, nicht 200.000, habe ich gesagt, ne? 20.000 waren es dann eher, die auch Abstände nicht eingehalten haben, keine Masken getragen haben. Da war es aber in Ordnung. Das wollte ich nur noch mal so fürs Protokoll kurz loswerden. Denn ich bin ja mittlerweile, was die Querdenker angeht, sehr kritisch, nachdem Ballweg für mich unglaublich viel Scheiße gebaut hat in letzter Zeit. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die unterschiedliche Behandlung einer Antirassismus-Demo auf der einen Seite und einer Demo für die Grundrechte auf der anderen Seite schon sehr bezeichnend. Wie gesagt, das nur fürs Protokoll. Die offizielle...
Dem wird wohl keiner widersprechen wollen.
Nee, deswegen wollte ich jetzt auch weitermachen. Am 16. Juni ging die offizielle Corona-Warn-App an den Start. Sie sollte damals ein wichtiges Instrument sein, um Ansteckungen zu verhindern. Ja, das hat teilweise nicht funktioniert. Eigentlich ist die Warn-App ein ziemlicher Schuss in den Ofen gewesen. Ne? Habt ihr die Idee, wie sie hätte besser funktionieren können?
Jens hätte sie mal runterladen müssen.
Dann ich hab's runtergeladen. Jens hat sie, das habe ich mir gedacht. Ja, Jens hat sie runtergeladen. Da hätte ich jetzt wetten können.
Wieso? Bei euch ist doch nichts am Dorf, hast du gerade gesagt.
Ja, nee, aber allein schon, weil ich mir das Ding mal angucken wollte. So, du weißt ja, ich bin ja so ein Early Adopter.
Und alles. Du weißt, dass das die Ausrede auch von Bild-Zeitungslesern ist, üblicherweise.
Na, da ist es der Sportteil.
Nein, aber jetzt, Tom hat ja eine ernsthafte Frage gestellt. Meine, ja. Das ist ja der Grund, warum ich sie mir runtergeladen habe, ist ja gerade eben auch der Grund für ihr Versagen, eben weil sie datenschutzrechtlich unproblematisch ist. Und da hat man halt, ja, das ist halt das, ja, im Grunde das Problem, dass man die App datenschutzrechtlich vorbildlich gestaltet hat und dafür natürlich der Möglichkeiten, abgeschlackt hat, die sinnvoll gewesen wären zur Pandemie-Eindämmung. Ich will das jetzt nicht bewerten, also das finde ich jetzt nicht negativ. Das ganze Konzept Corona-App hat mir nie so wirklich eingeleuchtet. Aber das ist halt dann der Preis dafür. Der Preis für den Datenschutz ist halt die Nicht-Funktionalität.
Naja, vom Datenschutz mal abgesehen, meinst du nicht auch, dass die natürlich auch deswegen Rohrkrepierer war, weil sie insgesamt einfach zu selten runtergeladen und auch benutzt wurde. Und ich glaube, sie wurde ja auch relativ schlecht gepflegt und aktualisiert und verbessert und so weiter.
Ja, die kam hinzu, aber ich glaube, so 20 Millionen waren es schon. Also runtergeladen heißt ja nicht, dass die Leute, die auch installiert haben und permanent laufen haben. Aber 20 Millionen ist schon eine Hausnummer. Aber ich meine, gut, das Problem war wohl hauptsächlich, dass es den Leuten selber überlassen war, ob sie ihre positiven Testergebnisse oder auch negativen Testergebnisse in diese App einpflegen, und das hat wohl fast niemand gemacht, also vor allem die positiven Testergebnisse nicht, und dann ist das Ganze natürlich witzlos.
Also ich hätte auch Schiss gehabt, das zu machen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, Datenschutz hin oder her.
Ist klar, aber dann macht, ja, gibt's ja durchaus sicherlich gute Gründe für, aber dann macht die ganze App natürlich keinen Sinn, wenn keiner seine positiven Ergebnisse da eingibt.
Ja, nur dann ist natürlich die Frage, ob man vielleicht auch irgendwie sowas wie einen demokratischen Ansatz hätte wählen können, zum Beispiel erstmal ein Stimmungsbild in der Bevölkerung einholen, wie denn überhaupt eine grundsätzliche Bereitschaft für so eine Warn-App ist. Das hat ja auch nicht stattgefunden. Also vielleicht wäre das wirklich ein sinnvolles Instrument gewesen, einfach mal zu gucken, wir machen das jetzt nicht einfach und sagen den Leuten, ladet die mal runter, sondern wir gucken erstmal, wie ist denn überhaupt die potenzielle Bereitschaft, oder ist es zu kompliziert gedacht?
Na, ich weiß nicht, ich muss sagen, je mehr man in der damaligen Zeit ständig erzählt hat, dass das am besten eine Pflicht sein muss und so weiter, desto eher war für mich klar, dass ich mir das Ding auch nicht mal zum Anschauen runterlade.
Ja, genau.
Also tut mir leid, vielleicht bin ich da kindisch, Jens wird das wahrscheinlich kindisch finden, aber je mehr man mich zu was drängt, desto weniger Lust habe ich dazu.
Ja, das meine ich eben. Also darauf.
Das glaube ich eher. Das glaube ich eher.
Ja. Ja, aber darauf wollte ich hinaus, ne? Also das ist ja so, das ist ja eigentlich die grundsätzliche Frage, die wir uns jetzt seit dem Dreivierteljahr stellen. Was funktioniert besser, Druck oder tatsächlich eine Bereitschaft zu erzeugen? Und ich meine, rhetorisch, das ist natürlich nichts anderes als die Sorgen der Menschen, die nehmen wir ernst und so, das ist alles nur Rhetorik. Rhetorisch heißt es natürlich von Seiten der Politik, ja, wir wollen eine Bereitschaft erzeugen und so weiter und so fort, und die Leute müssen das auch einsehen. Aber letztlich steht der Druck dahinter.
Ich finde das alles sehr, sehr positiv, weil das Ganze war dann, na klar, muss man das auf freiwilliger Basis, das Ganze läuft ja auch nur auf freiwilliger Basis, und da musst du natürlich dich daran auch orientieren, was die Leute akzeptieren. Und ich sehe das sehr, sehr positiv, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass gerade auch von einigen Linken, dass in China jetzt so als tolles Corona-Beispiel vorgeführt wird. Ich finde das sehr positiv, dass man in Deutschland halt nur diese Mika-App dort auf den Markt bringen konnte, kann man ja nicht sagen, aber du weißt, was ich meine, entwickeln konnte und die dann auch gefloppt ist. Das finde ich eigentlich sehr positiv, weil das sagt mir, dass man in Deutschland zumindest nicht bereit ist, uns ja auf diesem technologischen Gebiet jetzt in diesem Punkt so ein hartes Ei ins Nest zu legen.
Auch noch Fortschrittsverweigerer.
Naja, ich meine, das ist ja, ist es denn Fortschritt? Ist es ein Fortschritt, was in China gemacht wird?
Natürlich nicht, aber das suggeriert
nur, weil es technisch, schon, weil es technisch möglich ist. Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch Fortschritt. Und dort wird ja massiv in die Informationsfreiheit und in die Bürgerrechte eingegriffen. Und Das ist für mich, ist das ein absolut abschreckendes Beispiel. Daher bin ich heilfroh.
China ist gar kein, China ist gar kein Vergleich, weil natürlich hast du da dieses soziale Bewertungssystem. Du bezahlst mit diesen Apps, die du zum Chatten hernimmst. Hm. Wie heißt denn dieses Ding?
WeChat.
Ja, so heißt es. Du bezahlst damit, also mit richtigem Geld. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Fantasiewährungen. Das ist schon mal eine ganz andere Nummer. Und da muss ich sagen, da fürchte ich mich durchaus, dass die Zukunft uns das vielleicht bringen könnte. Du sagst, positiv siehst du es, dass das offenbar nicht so leicht geht, aber was ist in 10, 20 Jahren?
Das kann keiner sagen. Ja. Aber wenn du siehst, wo die Corona-App Erfolg hatte, aber Singapur beispielsweise, massiv autoritärer Staat.
War nicht auch Südkorea mal in der Rede?
Südkorea, da hat es wohl auch ganz gut geklappt, aber Südkorea hat auch so ein Verständnis von Freiheitsrechten und von Datenschutz, das mit unserem Europa überhaupt nicht übereinstimmt.
Nein, das sind die asiatischen Länder natürlich alle.
Ja, aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wir können ja direkt nochmal ganz kurz nach Schweden rüber gucken, und ich will jetzt gar nicht da über irgendwelche schwedischen Zahlen und Berichterstattung und so, aber wir können uns vielleicht darauf einigen, dass jetzt die Infektions- oder schwere Verläufe oder Todesfallentwicklung in Schweden jetzt nicht über die Maße schlimmer sind als hier, jetzt auch verglichen mit Bevölkerungsanzahl, Relation zueinander und so. Und in Schweden wurden halt hauptsächlich Empfehlungen ausgesprochen. Es hat ja, glaube ich, zumindest bis vor kurzem da kaum Verbote gegeben. Und das ist eben das, was ich gemeint habe. Also ich denke halt, wenn von vornherein die Politik hier der Bevölkerung einfach mehr Eigenverantwortung zugetraut hätte und Verantwortungsgefühl auch für andere Menschen zugetraut hätte, dann hätte es zum Beispiel wahrscheinlich auch keine Querdenker-Demos geben müssen. Wogegen? Wenn keine Grundrechte eingeschränkt worden wären, sondern man gesagt hätten, pass mal auf, wir müssen jetzt wirklich alle zusehen, dass wir da rauskommen, aber letztlich trauen wir jedem einzelnen Menschen zu, dass er das Verantwortungsgefühl hat, damit auch wirklich angemessen umgehen zu können. Denke ich, und zwar auch gerade aufgrund der unterschiedlichen kulturellen und politischen und gesellschaftlichen Hintergründe jetzt zu asiatischen Ländern, das kann man ja eh nicht eins zu eins vergleichen, das geht ja gar nicht, das macht ja überhaupt keinen Sinn, also es ist ja totaler Schwachsinn. Man muss ja immer auf die eigene Historie, auf das eigene gesellschaftliche Gefüge achten, und wenn man da eben sagt, wir sind ein freies Land, und das sagen wir seit 70, 75 Jahren, und dann auf der anderen Seite aber in der Praxis genau das Gegenteil tut und der Bevölkerung signalisiert, ja, freies Land bisher schon, aber jetzt seid ihr ja alle zu blöd, hier mit dieser Corona-Scheiße umzugehen, und dementsprechend müssen wir jetzt hier, es hieß ja dann auch Daumenschrauben anziehen und Gürtel enger schnallen, hätte ich fast gesagt, Zügel enger schnallen und solche Geschichten irgendwie, dass da natürlich zumindest in Teilen der Bevölkerung, in bestimmten Teilen der Bevölkerung tritt dann eher Angst ein oder Zurückhaltung oder meinetwegen auch Duckmäusertum und Denunziantentum, aber in einem anderen Teil der Bevölkerung kommt eben das zutage, was man eigentlich auch gesellschaftlich wollte, nämlich freie Köpfe, die sagen, das lasse ich mir nicht gefallen, und wenn es von vornherein auf einen gemeinsamen Weg abzielt, gemeinsam Politik und Bevölkerung, meinetwegen auch noch Medien, obwohl da fällt es mir schon sehr schwer, das zu glauben, dann glaube ich, dass die Entwicklung insgesamt eine andere gewesen wäre. Und da muss man nicht nach Asien gucken.
Ich fasse nochmal zusammen, auch wieder zwischen den Zeilen. Du sagst also und hast damit vielleicht gar nicht so unrecht,
was kommt denn jetzt?
Dass man im Grunde nur ein Grundrecht hätte einschränken müssen, das wäre die Pressefreiheit gewesen. Also die Journalisten hätten eigentlich nicht schreiben dürfen, was sie schreiben, dann wäre das anders
gewesen.
Ich muss sagen, du hast verdammt nochmal
recht. Perfekt.
Genius Mind, Think Alike, genau das gleiche wollte ich gerade auch einwerfen.
Siehst du? Ja, danke schön. Das war mir so nicht klar, weil ich verhedder mich ja immer in meinen eigenen Sätzen, wie ihr wisst. Aber
das habe ich im April schon geschrieben. Das war nicht so beliebt. Ich hab im Grunde zynisch natürlich das gemeint, man hätte die Pressefreiheit einschränken müssen. Das wäre sinnvoll. Ja. Wenn man alle anderen Freiheiten einschränken kann, wieso dann auch nicht die Pressefreiheit?
Ja.
Ja? Warum muss man denn die Leute so in den Katastrophismus lotsen und jeden Tag noch einen draufsetzen und so weiter?
Geh mal noch mal Bier holen.
Ich geh mir mal eben Bier holen. Ich bin sofort wieder da. Rede durch weiter.
Ja, aber ich würde es dem. Ich wollte es genauso wie du sagen, aber ein bisschen.
Ja gut, ich bin weg.
bisschen weniger zugespitzt. Ja, nun geh doch auch weg.
Ja, ich gehe ja schon.
Wenn du dir anschaust, wenn du mich jetzt fragen würdest, dieses schwedische Modell, das in Schweden ja auch nur miserabel umgesetzt wurde, ist, wäre das denn für Deutschland, wäre das eine Alternative? Dann würde ich sagen, grundsätzlich ja, aber ich halte das deutsche Volk dafür einfach ganz einfach nicht reif genug. Und dann würdest du fragen, warum? Und dann würde ich sagen, weil die Deutschen ein viel zu großes Vertrauen immer noch in ihre Medien haben. Und
Das stimmt.
Und das ist das Problem. Das wäre politisch nicht durchzuhalten gewesen. Sogar die Schweden haben damit ja jetzt ein Problem. Dort ist es ja ist ja mehr eine gesetzliche Sache und mit der Stellung des des Seuchenschutzes, der nicht direkt der Politik unterstellt, aber da will ich jetzt nicht ins Einzelne hinaus. Aber genau das ist halt in Deutschland das Problem. Politiker sind immer in gewisser Art und Weise Opportunisten, die gewählt werden wollen und die eine gute Presse haben wollen. Und das hätte man in Deutschland nicht durchgehalten, dieses schwedische Modell. No way. Selbst wenn man es gut gemacht hätte, mit dem Schutz der Risikogruppen. Wenn die Medien einen Druck aufbauen, egal jetzt zu welchem Thema, es geht auch weit über Corona hinaus, wenn die Medien eine geschlossene Front bilden, eine geschlossene meinungsbildende Front, da kann kein Politiker gegenhalten.
Ja, es gab 2007 ich überlege jetzt gerade, wer das geschrieben hat, ich habe neulich schon länger her was drüber geschrieben, gab es zum Thema Seuchenschutz von dieser amerikanischen Behörde, wie kürzt sich die denn
ab? CDC?
Ja, genau, die meine ich. Gab es mehr oder weniger so ein Briefing, wie bei einer Pandemie vorzugehen ist. Ja. Und da empfiehlt man dringend, das ist jetzt 13 Jahre her, dass man nicht von Anfang an auf Zwangsmaßnahmen baut, weil je länger sich das hinten rauszieht, desto schwieriger wird es, die Leute noch zu Zwangsmaßnahmen anzuhalten. Das erleben wir ja teilweise heute schon. Ja. Dreivierteljahr ist eine Menge Zeit. Jetzt kann man sagen, am Anfang waren die Zwangsmaßnahmen nicht so schlimm vielleicht, oder weiß ich alles nicht. Das ist eine Einzelfallbetrachtung, finde ich. Aber ich glaube schon, dass es richtig ist, dass man am Anfang mehr auf Freiwilligkeit hätte bauen müssen. Und wenn dann die Zahlen nach oben gehen, massiv werden und so weiter, dann hätte man Zwangsmaßnahmen durchaus einleiten können. Aber von Anfang an auf Zwang zu bauen, bedeutet, dass man irgendwann kein scharfes Schwert mehr in der Hand hat. Weil wenn dieses Spiel 2-3 Jahre durchzuhalten ist, wie soll das funktionieren?
Absolut.
Ne? Ja. So, ich bin wieder da.
Reif oder nicht? Also das CDC sagt...
Schade, gerade war die Qualität recht hoch.
ich kann noch mal gehen, das ist kein Problem. Also.
Das CDC empfiehlt, glaube ich, ich krieg's jetzt nicht ganz auf die Reihe, dass es 1% Todesfälle gemessen an der Anzahl der Einwohner eines Landes geben muss, bevor man mit Zwangsmaßnahmen hantieren soll. Das ist also eine Menge Holz.
Da waren wir hier viel schneller.
Das, ja, aber 1%. Also ich meine, da würden wir wahrscheinlich gar nicht hinkommen. Also nicht mit diesem Virus, glaube ich.
Nee.
Ja? Man hätte mehr auf Empfehlungen bauen müssen und weniger auf Zwang. Dann hätten wir tatsächlich, und da bin ich dann bei Tom, dann hätten wir wahrscheinlich sowas wie Querdenker-Demos nicht.
Apropos mit diesem Virus, zu dem Zeitpunkt, da wir jetzt aufzeichnen, wissen wir noch nicht so wahnsinnig viel über die mutierte Form, die jetzt ja über England über uns hereingebrochen ist, denn wir zeichnen auf am 21.12.
Darf ich dazu meine Verschwörungstheorie loswerden?
Ja, ich wollte nur sagen, dass wir am 21.12. aufzeichnen und zwischen den Jahren irgendwann senden. Sollten wir also dann veraltete Informationen zum Beispiel zu dieser neuen Mutation nicht bedacht haben, dann liegt das daran, dass wir sie nicht bedenken konnten. Aber jetzt gerne eine Verschwörungstheorie, Jens.
Das Virus ist mutiert. Ich dachte, der Lauterbach ist mutiert.
Vielleicht reden wir dann gar nicht mehr zwischen den Jahren.
Ja, gut, dann hoffe ich, dass ich das mit dem Publizieren noch hinkriege. Irgendwie.
Nein, meine Verschwörungstheorie. Parallel dazu findet ja gerade eben der Brexit statt. Und das Chaos ist vorprogrammiert. Ich persönlich halte das für ein Ablenkungsmanöver, denn dieses mutierte Virus, das gibt es schon relativ lange. Ich glaube, seit November, Anfang November wurden dort die...
Ja, das stimmt. Ja.
Auch diese 70%, die Johnson dort rausposaunt hat, das ist auch allesamt nicht so wirklich haltbar und das wird auch ja irgendwie massiv übertrieben. Ist allerdings jetzt ein wunderbarer Vorwand, vor allen Dingen für die EU, jetzt genau die Reiseeinschränkungsmaßnahmen, geschlossene Grenzen und so weiter umzusetzen, die es Johnson dann wieder erlauben, das ganze Chaos, was entstehen wird, auf das mutierte Virus und auf die EU-Reaktionen zu schieben und nicht auf den Brexit.
Also ich sag's ja ungern, aber exakt diese Verschwörungstheorie hat heute Morgen beim Frühstück meine Frau auch geäußert.
Ja, das ist eine schlaue Frau.
In der Tat, ja, ja, ich meine, sie ist ja, naja, also...
Was mich erstaunt ist natürlich, dass man hier in Deutschland sagt, man weiß nichts darüber. Also man weiß auch nicht genau, was dieses mutierte Virus bedeutet und so. Aber man weiß schon, dass der Impfstoff trotzdem weiterhin sinnvoll sein
wird. Ja, das ist auch cool, ne?
Ja, das
finde ich auch erstaunlich. Also man weiß nichts, man weiß aber trotzdem, wie man damit zu verfahren
hat. Ja, angeblich soll wohl die Oberfläche sich des Virus nicht großartig verändert haben und deswegen soll der Wirkstoff noch funktionieren. Da gibt's aber auch schon andere Behauptungen, die sagen, es beschränke sich nicht auf die Oberfläche, sondern sei irgendwie tiefergehend und dementsprechend könne man faktisch auch nicht sagen, ob der Impfstoff überhaupt noch funktionieren kann. Also
und wir machen uns verrückt, warum? Weil man in so einen Live-Blog guckt und weil du zu jeder Meinung fünf Meldungen dazu hast. Und dann sollst du nicht verrückt werden.
Ja, ja, ich glaube, ich habe innerhalb von 10 Minuten habe ich vorhin die Meldung gesehen, dass Drosten meinte, das Ganze sei unproblematisch. Und dann sagte er, dass er davon ausgehe, dass es hier schon im Land gewesen sei. Und Lauterbach hat dann noch einen draufgesetzt und hat dann eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgestellt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Virus bereits hier angekommen ist. Und er kam da auf eine ziemlich schräge Zahl von, Lauterbach kam auf die Schräge, 100%, genau, ja. 100%, 100%, genau.
Tom, wenn Drosten das sagt, dann ist es Gesetz.
Ja, aber ich weiß auch nicht, was er eine Viertelstunde später schon wieder gesagt hat.
Ich habe übrigens, das war ein großer Spaß, heute, als ich einkaufen war, bin ich neulich im Netz drauf gestoßen, mal können alle nachverfolgen, die dritte Folge von Drostens Corona-Kompass. Ladet euch die mal runter, hört sie euch an. Es ist faszinierend. Herr His Majesty himself hört sich an wie ein Querdenker. Es ist herrlich.
Ja, das ist ja sowieso, wer zu Anfang gewarnt hat, war ja Verschwörungstheoretiker.
Ja, ja, genau.
Und
von ihm so eine Sätze wie, ja, ist doch ungefähr so schlimm wie eine Grippe und nein, hier in Deutschland wird es jetzt auf gar keinen Fall als eine richtige Pandemie ausbreiten und alles. Ja,
eine Maske hilft sowieso nicht dagegen.
Genau. Wir haben keine wissenschaftlichen, evidenten Kenntnisse darüber, dass so eine Maske überhaupt hilft.
Ja, herrlich, aber herrlich. das wäre natürlich auch Medienauftrag, solche Ungereimtheiten oder sagen wir mal zumindest Widersprüche vielleicht noch mal aufs Trapez zu heben. Aber
machen wir doch gerade schon. Machen wir doch.
Ja, wir sind aber nicht Mainstream. Aber gut, okay. Ja,
wir erfüllen aber den Auftrag.
Das stimmt allerdings, ja. Ja. Wollen wir noch mal ganz kurz über Alexei Nawalny sprechen lieber nicht?
Aber ganz kurz, wenn überhaupt, weil wir wollten ja eigentlich, den Wechsel von 20 in 21 wollte ich eigentlich mit meiner Frau verbringen und nicht mit euch.
Ja, wir sind schon lange dran, ich weiß. Also ich wollte zu Nawalny eigentlich nur das sagen, was ich in anderen Fällen zuvor ja auch schon abgezeichnet hatte. Und das möchte ich hier einfach nochmal zu Protokoll bringen, dass nämlich aufgrund von Verdächtigungen, die keine Beweise liefern konnten, Verurteilungen, Vorverurteilungen, Sanktionen, Drohgebärden von westlicher Seite aus in Richtung Russland formuliert wurden, allen voran natürlich hier unser Außenminister Heiko Maas, und dass das Prinzip der Unschuldsvermutung nicht gilt, wenn es darum geht, Russland in irgendeiner Form, was auch immer, anzuhängen. Damit behaupte ich nicht, dass Russland nichts mit dieser Nawalny-Geschichte zu tun hat, obwohl ich ehrlich gesagt nicht wirklich daran glaube, denn ich denke, Putin selbst hat es vor kurzem mit einem Lächeln gesagt, wenn wir es gewollt hätten, zumindest habe ich das gehört, dass er das gesagt haben soll, wenn wir es gewollt hätten, hätten wir es auch geschafft. Das war als Witz gedacht, aber es wurde ihm natürlich dann gleich wieder anders ausgelegt. Ist ja auch egal. Ich glaube auch, wenn sie ihn hätten um die Ecke bringen wollen, hätten sie es ganz sicherlich geschafft. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist Unschuldsvermutung. Ende. Gibt's nicht mehr. Aus die Maus.
Ich glaube, wenn Markus Wolf, wenn der was im Grab mitbekommt, der lacht sich gerade eben tot.
Ja, wahrscheinlich.
Das sind wieder diese Themen, die mich die mir völlig am Arsch vorbeigeht.
Ja, das finde ich aber schade, Roberto, weil...
ja, das ist so, aber ja. Lass mich doch, zwing mich doch du nicht auch noch zu was.
Nein, ich zwing dich ja teilweise im Prinzip nicht wirklich, aber die Tatsache, dass natürlich die Aggression gegenüber Russland mittlerweile auch auf Grundlage von, man muss es so sehen, Spinnereien geführt werden, ist eine Geschichte, die man immer wieder ansprechen muss und die man auch unterstreichen muss, denn in den meisten Fällen der Verdächtigungen gibt es keinerlei Beweise und trotzdem werden Sanktionen und werden Drohungen ausgesprochen und das ist für mich eine überaus perverse und kriegerische Politik und das wollte ich nur nochmal erwähnt haben.
Ja, ich denke, da sind wir uns auch alle einig, aber das kann man wieder erweitern auf den Themenbereich Medien, die da auch wieder bestimmt haben. Wenn ich jetzt mir anschaue, dass das Redaktionsnetzwerk Deutschland zusammen mit dem Spiegel, dann dieser dubiosen Organisation, wie heißen die denn? Kommt ihr jetzt auch nicht drauf, ne? Die auch in Syrien die angeblichen Giftgasanschläge per Satellitenaufnahmen ausgewertet haben. Egal.
Ach so, diese chemische Waffen, Ding, Ding, Dong, weiß ich jetzt auch nicht.
Irgendeine Blogger sind das im Grunde, die natürlich auch prächtig finanziert werden von NATO und Konsorten.
Ach so, du meinst jetzt aber nicht die Stelle für syrische Informationen oder wie heißt?
Irgendein Engländer, ich komme gar nicht auf den Namen.
Aber ja, die sitzen doch in England, naja, ist auch egal.
Das ist eine Privatperson, Elliot Higgins, ist auch egal. Auf jeden Fall... was für skurrile Storys da jetzt Tag für Tag ans Licht kommen. Die haben auch noch zusammengearbeitet mit der Waldi selber. Jetzt heute, als wir es aufgezeichnet haben, kam ja als Breaking News, dass der russische Agent irgendwie das Giftgas in seiner Unterhose versteckt haben soll. Mei, oh mei, oh mei, ist das dämlich. Also es ist doch...
Ich bin so beschäftigt mit meinem Live-Blog auch hier nebenbei. Da kann ich gar nicht.
Ich weiß, du bist nur noch auf
zum Beispiel Corona. Jetzt aktuell, du hast gerade noch angesprochen, Dänemark verbietet Nerzzucht für ein Jahr. Ist das nicht
dran? Für ein Jahr.
Für ein Jahr.
Ja.
Mehr als 15 Millionen Zuchtnerze, jetzt ist das auch
geklärt. 15 Millionen.
Ja.
Okay.
Aber da könnte man wahrscheinlich Nerzmantel relativ günstig bekommen.
Man muss ja immer gucken, Nerzmantel, Roberto, genau.
Man braucht doch was,
wenn du dich so richtig schön unbeliebt machen willst, dann kauf dir mal einen Nerzmantel.
Nerzhut und dann gehe ich wie so ein Pimp, komme ich dann.
Ich habe März gesagt. März.
Ach, März.
Märzmantel. Märzmantel wäre doch was, oder?
Der war kein Thema, kein großes Thema.
Das ist das Einzige, was auf meiner Liste steht, der einzige Punkt, den wir auch noch gar nicht angesprochen haben,
ja?
Was so ein bisschen untergegangen ist, heute bei unserem Gespräch zumindest, die ganze CDU-Nachfolgedebatte, Söder,
ich wollte sagen, die Nachfolgepartei.
Ja, die Nachfolgepartei, nein. Zumal wir jetzt darüber reden, wer unser nächster Kanzler wird, da machen wir uns ja nichts vor. Also, dass die CDU, CSU, dass die gewinnen werden, ist ja so gut wie gesetzt. Ist ja fast wie.
Ah, das halte ich für
Quatsch. Das ist ja wie Bayern im Fußball, doch.
Also, da bin ich ein ganz klassischer Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, keiner Sonntagsfrage mehr. Ich glaube, die sind so gefaked wie nur gerade was.
Meinst du?
Also wenn ich in meinem Umfeld höre, wie die Leute über die, und ich habe jetzt nicht nur so Spinner wie euch in meinem Umfeld, sondern auch normale Menschen.
Das glaube ich nicht.
Doch, tatsächlich. Und
normale Menschen
und etablierte Parteien zu wählen. Ja, das stimmt, aber manchmal tun sie es doch, weil sie nicht auskönnen. Und dass da jemand die CDU oder die SPD wählen würde, ausgeschlossen. Ja? Ausgeschlossen tatsächlich. Also ich glaube dem nicht.
Na, die lügen aber vielleicht auch.
Wieso sollten die mich anlügen?
Ja, weil es ihnen peinlich ist. Das ist ja wohl das Mindeste.
Ich mache da immer den Muttertest. Meine Mutter ist so eine herrliche, typische Medienkonsumentin. Und sie war immer sehr, sehr für Merkel. Merkel findet sie toll, obwohl sie mit der CDU eigentlich nichts anfangen kann. Aber den Söder, den findet sie auch toll. Und die Grünen natürlich auch. Aber jetzt wird sie natürlich den Söder wählen, weil der nimmt das ja ernst mit der Pandemie. Ich denke mal, also dieser Muttertest geht das schon in die Richtung, mit der man auch so ein bisschen diese Umfragen erklären kann.
Ja, aber letztlich werden ja Wahlen nicht im Dorf entschieden, sondern in der Stadt.
Das sind doch gerade eben die Wähler, die unseren Kanzler bestimmen oder unsere Kanzlerin. Das sind ja nicht wir.
Ja. Na gut, das ist jetzt eh wieder 2021. Wir drei, oder was?
Naja, nur gut, die Entscheidung über den CDU-Vorsitz war 2020. Meine gut, wurde jetzt auch wieder durch das große C so ein bisschen vertagt. Friedrich Merz hat ja auch schöne Verschwörungstheorien da getwittert.
Oh, mein Gott. Der hat sich, also, wie man sich so dermaßen schlecht verkaufen kann, das ist mir wirklich schleierhaft. Also da,
das ist an mir vorbei.
Ich meine, ich habe ja nur von wegen, sie hätten sich alle verschworen, damit es nicht zum Parteitag käme und so. Also, ich glaube, das hier meinst du, Jens, ne?
Ja, genau, richtig.
Ja, genau. Also, ehrlich gesagt, also wir haben ja vor vor anderthalb Jahren, Jens, haben wir ja eine Wette abgeschlossen, wer jetzt eher dann irgendwie den Kanzler, das Kanzlerpotenzial hat. Und du hast damals Söder gesagt und ich habe Merz gesagt. Und ich sehe meine Fälle ja so dermaßen davon schwimmen. Also der Typ ist so peinlich. Aber wenn ihr erlaubt, vielleicht auch im Sinne der Zuhörer, wir sind jetzt wirklich schon ziemlich lange dabei.
Ich bitte doch.
Ja, genau.
Ich wollte ja eigentlich gar nicht. Ich wollte doch die ganze Zeit weg.
Ja, ich weiß. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen abzukürzen, was jetzt noch kommt. Was ich noch ganz kurz loswerden möchte, ist diese Demo in Berlin am 29. August, wo ja angeblich der Reichstag gestürmt wurde von ganz bösen Reichsbürgern, die ja auch alle zu Querdenken gehören. Genau, das war ich. Also das war ich natürlich nicht. Aber ich kann euch sagen, wer Näheres erfahren möchte, der kann darüber lesen oder Videos von mir gucken oder kann mir auch E-Mails schreiben. Diese Reichstagsstürmung ist der größte Bullshit, den ich dieses Jahr erlebt habe. Wie gesagt, ich war vor Ort, ich habe gesehen, was da passiert ist. Das Ganze war eine absolute Lachnummer. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Dann hatte ich mir noch notiert, gibt es Leben auf der Venus? Lassen wir als Frage auch einfach mal so stehen. Dann hatte ich noch notiert, was? Wie? Was? Nee. Wie? Gibt es Leben auf der Venus? Finde ich jetzt nicht so wichtig. Also kriegen wir nicht hin. Es könnte aber sein. 31. Oktober. Freunde, es wird spannend. Der Berliner Flughafen ist fertig und feiert Eröffnung. Unauffällig. Und es hat eigentlich keiner so richtig mitgekriegt. Und ich glaube, keiner, der da war, wollte namentlich erwähnt werden. Aber das haben wir dann jetzt auch abgehakt. Am 2. November startete der Lockdown Light in Deutschland, der jetzt dann wahrscheinlich bis zum 2. November nächsten Jahres dauern wird, vermute ich mal. Dann hat es dann hat die deutsche Fußballnationalmannschaft 6-0 gegen Spanien verloren. Habe ich nicht gesehen, das Spiel. Wie gesagt, ich gucke ja keinen Fußball mehr, aber jetzt im Nachhinein hätte ich es mir ganz gerne angeguckt eigentlich. Und was haben wir dann noch? Nochmal Berlin, Corona-Leugner, AfD-Minister und so. Was? Wie? Was?
Tom?
Ja?
Hörst du mich?
Ja? Ja? Ja?
Hörst
ja?
Mich?
Ja?
Ja? Ja? Ja? Ich hör Jens nicht.
Ja, Jens sagt nichts. Ach so. Wer schweigt, scheint zu. Ich finde das total spannend. Ja,
das schneidst du raus.
Ich finde das total spannend, was
Nein, das schneide ich nicht raus. Das ist live, das ist live, meine Damen und Herren. Das ist live. Gewinne.
Habe ich auch nicht gesehen, aber als ich im Teletext gelesen habe, dass es 0-4 steht, habe ich mir tatsächlich ein bisschen was davon angeguckt.
Ah, so zwei Tore gesehen.
Sehr genossen. Ja, habe ich. Übrigens ist Karl Dall gestorben und Sean Connery in diesem Jahr. Einer davon ist ein Verlust. Das war böse.
Ja, das war ziemlich böse. Das schneide ich vielleicht wirklich raus.
Das schneid mal raus. Das ist ja frech, was der erzählt. Das
ist ja unglaublich.
Der Della Punte.
Echt? Ja, also sowas von unsensibel.
Wieso? Ich habe ja nicht gesagt, wer.
Ja, das ist doch wohl klar, ne?
Können wir uns ja denken.
Ja.
Ja, aber dann denkt ihr schlechter als ich.
Ja, aber warte mal. Prinz Harry und Meghan Markle verlassen England.
Das war für mich auch das eigentlich das Thema, das heimliche Thema des Jahres.
Ja, ja.
Und was haben die gemacht?
Die haben England verlassen.
Aber wegen dem Brexit?
Das weiß ich nicht. Ist doch egal.
Nee. Da haben sie aber Glück gehabt, dass sie, die sind, glaube ich, vorher schon mal ausgereist, oder?
Das nee, im Grunde, sind die wie wir. Die kotzen die Medien an.
Ja, das ist doch mal ein guter Grund. Und der Wendler ist ins Exil gegangen. Nach Florida, glaube ich, ne?
Oh, ja, das ist schon tragisch. Mhm.
Solange er kein König wird, ist mir das wurscht.
Ja.
Hat er denn den Silbereisen und die Fischer mitgenommen? Dann wäre ich glücklich.
Nee. Aber mir hat noch ich hatte auch auf Facebook gefragt, was wir unbedingt besprechen sollen. Und da hat noch einer geschrieben, Bastian Barucca. Kennt ihr den?
Nö. Vielleicht war das Bastian Barucca.
Ja, wer weiß. Der tote Karl Dall.
Hatten wir schon. Ich sehe auch Sachen tippen. Tippen gab es auch schon 2019, das weiß ich ganz sicher. Lauterbach muss vorkommen.
Ja, den haben wir genannt, glaube ich, ne? Doch.
Tom wieder in seinem Wutschwall, ja.
Ja, dann gab es Abmahnungen rund um das Schloss Neuspahnstein, weiß ich jetzt auch nicht. YouTube löscht Kanäle, das wäre tatsächlich ein sehr interessantes Thema noch gewesen, das können wir vielleicht ein anderes Mal machen. Und
etwas über Pizza Diavolo steht hier, das finde ich ist ein gutes Thema und da wären wir auch beim Thema.
Ja.
Das würde ich jetzt ganz gerne.
Framing, ja, wir sind gleich fertig. Framing war hier noch Thema, ja gut, Framing.
Roberto denkt wieder nur ans Essen.
Ja.
Oh, willst du auch anfangen, die Dicken zu
machen? Ja, hier, der nächste dicken Rassist. Ja, ne?
Der nächste dicken Rassist.
Ich stehe doch dazu, das weißt du doch.
Und Hild.
Das weiß ich.
Hildmann ist auch ins Exil gegangen, nämlich zu Telegram. Da ist es besser für ihn. Und naja, ist vielleicht auch besser für uns.
Bei Hildmann ist es eine Ernährungsgeschichte. Das darf man einfach nicht unter den Tisch
schieben. Ja, genau. Die Wahl in Thüringen hätten wir hier noch thematisieren sollen können, aber ich glaube, das will im schon. Prinzip. Ach so, haben wir schon. Ja, stimmt, haben wir im Prinzip
ganz,
schon.
Ganz am Anfang ist schon siehst so lange her, das weißt du gar nicht mehr.
Das ist so lange her, das weißt du nicht mehr.
Ja, ist richtig. Deswegen, es ist falsch. So, ich glaube, dann haben wir jetzt auch alles. Ja, Pizza Diavolo hatten wir auch. Das hast du, Roberto, gesagt. Ja, ich glaube, bearbeitet. Ach nee, das habe ich rüberkopiert. Ich glaube, dann haben wir es in der Tat. Ich sehe hier noch Pink Elephant Prank. Sagt mir nichts. Rosa Elefant im Zimmer. Da ist ein Video dazu, kann ich jetzt aber nicht einordnen, weiß ich nicht. Iran haben wir drüber gesprochen, sehr gut, genau. Das Warten auf den Crash haben wir nicht drüber gesprochen, aber das können wir auch noch ein bisschen weiter warten, das macht ja auch nichts. Das ja, im doch, Prinzip.
Wer mich gehört hat, weiß, dass ich drauf warte.
Ja, also im Prinzip, denke ich mal, sind wir mit dem Jahr durch und können jetzt auch unsere Zuhörer langsam mal befreien. Das ist ja wirklich ein Mammut-Marathon. Also es ist ja wie der Kampf gegen Corona, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und so war auch dieser Jahresrückblick, der unter dem Motto stand, wisst ihr es noch?
2020 so gut wie nie.
Nein, 100% Jahresrückblick, 100% Sicherheit, 0% kranke Menschen. Das war das Motto. Habe ich doch ganz zu Anfang gesagt.
Hast du dir ausgedacht, ja, ne?
Ja, ganz, ganz, ganz spontan. Fand ich gut.
Merkt man.
Ja, gut. Ralf T. Niemeyer hat dann noch geschrieben, dass er gerade einen Rückblick für 2021 schreibt. Er schrieb, das macht mehr Sinn. Da sind wir dann auch gespannt. Mal gucken, was er dazu zu schreiben hat. Ich denke, dann haben wir es im Wesentlichen. Wir haben alle wichtigen Ereignisse wirklich seriös, ernsthaft, mit der nötigen Distanz, mit der nötigen Professionalität, mit der entsprechenden Portion Liebe und Zuneigung beleuchtet. Und dementsprechend, denke ich, kann 2021 kommen. Ich freue mich sehr, es wird ein tolles Jahr, denn es wird einfach ein tolles Jahr, bin ich sicher.
Ja, jetzt kotze ich gleich.
Ja. Wollt ihr noch was sagen zum Abschluss?
Da kotze ich.
Da kotzt du, okay. Jens, auch noch was?
Ja. Ich bin eingeschlafen, sorry, um was ging's?
Ach, scheiße, ja, gut, okay. Ja, dann spiele ich jetzt das Outro ein und dann sind wir raus aus der Nummer. Ich wünsche euch auf jeden Fall heute am 21.12.2020 einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein friedliches Weihnachtsfest und alles Gute fürs Jahr 2021. Herzlichen Dank, Jens, herzlichen Dank, Roberto, herzlichen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, liebe Zuhörer, Schauer, lasst euch nichts Dings kaputt machen. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Ja.